PPR, Superflex, Tight End Premium, Travis Etienne oder Josh Jacobs?
Etienne.
Servus und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Dynasty Flow, der Dynasty Show von Phil und Flo. Hi Phil. So, ich dachte schon, wir starten mit dem Ernährungspodcast nach unserem Vorgespräch hier, das random etwas abgedriftet ist. Aber ich glaube, wir konzentrieren uns wieder auf Fantasy Football. Da sind wir ein bisschen bewanderter, oder?
Ja, auf jeden Fall. Oh, aber ja, ist auch mal spannend, darüber mal zu sprechen. Genau, also. Aber back to Fantasy Football und
back to the roots.
Ja, genau. Ihr habt uns ja wirklich auch einiges geschickt, besonders Trades und ja, Wahnsinn. Also wir mussten heute doch nicht ausfallen lassen. Das hat dann doch noch geklappt, die Folge voll zu kriegen.
Das ist wirklich krass. 8 Hörer-Trades seit der letzten Woche. Das kam überraschend. Ich muss sagen, ich bin etwas neidisch auch auf die Hörer. Bei mir in den Ligen ist im Moment relativ tot größtenteils. Und ich habe letzte Woche meinen Anlauf gestartet, ein bisschen zu traden. Und ja, es war eigentlich eher so ein, nein, kein Bock. Ich will lieber meinen Spieler haben. Und ja, es war auch die Gesprächsbereitschaft überschaubar. Naja, mal sehen. Vielleicht ändert sich das ja noch. Wie sieht es denn da bei dir und in deinen Dingen aus? Wie viele Trades hast du in der Offseason schon durchgezogen?
Oh, gut, ich habe schon 2 Startups gemacht, muss ich sagen.
Ja, gut, da gehen die Trades natürlich.
Also, ja, ich würde jetzt mal so mutmaßen, inklusive der Startups, so um die 10, 12, sowas grob. Sowas in die Richtung, ne? Also, aber es waren jetzt auch noch nicht so viele. Und ja, also ich bin jetzt gerade in dem Campus to Canton Trade im Draft im College Startup praktisch, also den Dynasty Startup haben wir da quasi fertig, jetzt sind wir im College Startup irgendwie in Runde 18, 19, 20, irgendwie sowas, und ja, das ist schon, ich muss sagen, das ist schon anspruchsvoll auf jeden Fall jetzt. Geil. Weil du kommst jetzt langsam in das Territorium, wo du wirklich die Leute dann auch erstmal, wenn du dich mit den Leuten nochmal beschäftigen musst. Also die du jetzt noch nicht jede Woche irgendwie in der Saison siehst, sondern wirklich, ja, es wird dünner.
Wie viel setzt man da auf Small School Spieler oder seid ihr da eigentlich Power 5 beschränkt? Wie läuft das?
Wir sind offen, also geht natürlich alles. Naja, aber gut, natürlich. Power 5 ist schon erstmal der Fokus, ne?
Also. Ja, ich weiß nicht, so Spieler, die halt da ihr auf ihrem College halt rasieren gegen irgendwelche Gurken, die helfen dir natürlich auf der College-Seite schon massiv weiter, auch wenn du die vielleicht dann für die NFL abschreiben kannst.
Ja,
wie natürlich. Geht man da taktisch ran? Das ist meine Frage für dich, meine Mailback-Frage.
ich würde sagen, also das ist natürlich so ein bisschen wieder, wie baust du dein Team auf? Ich habe jetzt zum Beispiel relativ viel auf junge Spieler, im College, ich habe quasi ein Team, was auch eher Rebuilder ist quasi auf der College-Seite, also Leute, die so eher Freshmen oder halt junge Spieler und so weiter, also die jetzt noch ein paar Jahre am College sind, aber natürlich, wenn du jetzt gleich gewinnen willst, dann sind so Spieler wie zum Beispiel ein Deuce Vaughn, der mögen viele noch nicht gehört haben, aber der legt halt Fabelzahlen am College auf. Das Problem ist aber halt, der wiegt 30 Kilo und ist 1,20 groß und der wird halt in der NFL wahrscheinlich eher keine Rolle spielen. Also hatten wir doch, ich glaube, letztes Jahr Puka Williams, der war doch auch so ein Zwerg, der auch gar nicht so schlecht produziert hatte. Aber ja, solche Spieler sind natürlich, und auch diese Quarterbacks, sowas wie ein Bailey Zappi, der jetzt ja in die NFL kommt, der natürlich alles auseinandergeflext hat am College, gerade im letzten Jahr, weil die einfach so eine Pass-Heavy-Offense gespielt haben. Und der ist natürlich für die NFL dann eher, und genau, aber also natürlich, am Anfang willst du natürlich die Spieler haben, die produzieren und NFL-Talent sind. Also ich muss sagen, so die ersten Runden sind dann schon eher auch vergleichbar mit einem Devy-Draft. Also das heißt,
Ja.
du schon die größten NFL-Talente einfach ziehst, aber dann irgendwann kristallisiert sich dann heraus, wer dann praktisch eben eher Win-Now-Team ist. Die draften dann auch so Spieler wie ein A.T. Perry von Wake Forest, der halt auch unfassbar am College produziert, aber wahrscheinlich für die NFL auch eher ein Afterthought ist. Genau, und
Ja, ja.
solche Leute. Naja, aber wie gesagt, da will ich jetzt auch nicht zu sehr in die Tiefe gehen. Es ist auf jeden Fall extrem, also das fordert mich richtig und aber macht natürlich auch Spaß
Glaube
dann
ich.
wirklich nochmal so in, weil wir auch halt in einem Google Sheet draften, das halt, und
Oh,
da praktisch nur die
Wahnsinn.
Spieler sind ohne ADP, ohne irgendwas, also du draftest halt nur Namen praktisch und das ist halt schon
Krass.
echt, das ist schon Hardcore, ne? Also
Einfach so
ja.
wirklich so alphabetisch sortiert auch, oder?
Nee,
Dann
also er hat
quasi oder wie ist?
derjenige, also unser Commish, das ist quasi, das ist Analytics bei Twitter. Der ist echt ganz cool und der hat da quasi so eine Database hinterlegt, wo praktisch also eine Kombination aus Recruiting Grade und PPR Points in der Vergangenheit, also so eine Mischkalkulation da hinterlegt ist. Also du
Ja.
hast schon quasi, du siehst schon, welche Spieler in der Vergangenheit relativ gut produziert haben, aber
Immerhin, ja.
ja, es ist schon, das ist
Ja.
trotzdem schon interessant, sage ich jetzt
Okay,
mal.
ja. Ja, krass, ey. Bin mal gespannt. Ich hab das Draftboard noch gar nicht gesehen in den letzten ja, Tagen und Wochen. Da würde ich bitte gern up to date gehalten werden, Phil.
Ja, kann ich mal teilen
Einmal
mit dir.
ein Screenshot teilen, das ist perfekt. Genau, ja, das sind auf jeden Fall gerade hier die Themen, die Dynasty Flow beschäftigen. Ansonsten haben wir denn, wir haben hier auf unserem Showsheet zumindest keine News stehen. Das Einzige, was mir gerade so in den Kopf kommt, ist natürlich ja, der kryptische Instagram-Post von Aaron Rodgers, der ein bisschen die NFL-Gemeinde aufgewühlt hat. Ich glaube, gestern oder heute, ich weiß gar nicht, wann das war. Ja, ich messe dem Ganzen jetzt nicht wahnsinnig viel Bedeutung bei, beziehungsweise ich finde, das kann man in alle Richtungen interpretieren. Wahrscheinlich trollt er einfach nur, wie er es halt gern macht. Die geile Medienmeute. Und ja, siehst du denn das irgendwie anders? Ist das für dich ein angekündigter Abschied aus Green Bay? Wie sind da deine Gedanken?
Ich glaube, ich habe es ja früher in der Saison schon gedacht, ehrlicherweise, aber ich glaube mittlerweile auch nicht mehr dran, weil ganz ehrlich, also die NFC wird so schwach sein nächstes Jahr, also
Ja.
die, ja, und ich glaube einfach, der wird sich nicht antun, irgendwie zum Beispiel zu Denver zu gehen und dann
Ja.
mit diesen ganzen, ja, Quarterback-Superstars und Derek Carr, dann in einer Division zu spielen. Und ja, wie gesagt, sie haben halt Cap, so ein bisschen Cap-mäßig ein bisschen Probleme, aber ich glaube, in dem Moment, wo sie Rodgers verlängern, entspannt sich da auch einiges. Also ich habe jetzt vorhin noch gelesen, sie brauchen ungefähr noch 50 Millionen Cap-Space, um Davante Adams zu taggen. Also Franchise-taggen.
Krass, ja.
Ja, gut, aber wir wissen ja, wie es
Das
dann
geht dann
läuft.
alles schnell. Ja, eben. Cap Space ist gleich geschaffen, wenn man auch nicht mehr, weiß ich nicht, wenn man jetzt nicht gerade den 27-jährigen Quarterback hat, wo man sich dann um 2025 vielleicht noch minimal Gedanken zu machen, da werden die Packers drauf scheißen, wenn man ehrlich ist.
Genau,
Ja.
also ich glaube, also ich würde Stand heute würde ich schon irgendwie eher vermuten, dass er in Green Bay bleibt. Irgendwie, er hat sich jetzt auch wohl von seiner Verlobten getrennt oder die haben sich getrennt oder wie auch immer. Also das soll ja auch
Hat sie
irgendwie
den
nochmal.
Absprung geschafft? Da freue ich mich für sie.
Ja, irgendwie, da war auch noch irgendwas. Also, naja, keine Ahnung. Das ist spannende Situation, aber ich glaube, das ist auch echt alles nur Spekulation. Ja.
Genau. Nee, da haben wir andere Themen, denen wir uns dann ja zuwenden können. Ah, Mensch, jetzt habe ich gerade ist mir noch mal so ein Gedankenblitz gekommen. Ah ja. Wir haben, glaube ich, die saure Gurkenzeit so vorm Draft erreicht, denn mittlerweile geht's los mit dem Talk, ob Blake Bortles denn ein guter Starting Quarterback nächstes Jahr wäre. Bruce Arians meinte, er hatte nie eine Chance mit so einem guten Team wie das, der Bucks jetzt im Moment. Ich bin wirklich ready für Draft-Discussion, muss ich sagen. Und ich freue mich so sehr, wenn die Combine jetzt kommt und dann alle Themen rund um die NFL einfach sich wirklich auf den Draft fokussieren, weil diese Meldungen. Die packe ich einfach nicht mehr. Das ist so scheiße.
Ja, Combine ist ja jetzt auch schon bald, ne? Das ist jetzt,
Genau.
glaube ich, nächste Woche, ne? Wenn ich das jetzt
Ja.
richtig sehe.
Ich glaube, über die
Also.
nächste Woche verteilt. Nächste Woche machen wir die Quarterbacks.
Ja.
Da habe ich heute auch nochmal abgesichert, beziehungsweise mal die Anfrage rausgeschickt, da ich dran gedacht habe, dass wir ja heute aufnehmen. Ob denn auch jetzt die Aufnahme mit unserem Gast steht, wir gehen da ganz fest davon aus, aber dass das nochmal abgesichert wird und dann nehmen wir nächste Woche da zu dritt was zu den Quarterbacks auf. Das ist natürlich perfekt. Und ja, ich habe dafür auch. Ja, rund um die ganze Draft-Vorbereitung jetzt hat auch mal die Datenmaschine langsam angeworfen. Ich sammle fleißig zusammen und bis Ende der Woche werde ich dich dann auch ausgestattet haben mit allem, was du brauchst in den nächsten Wochen aus der Sicht.
Ja,
Mal
wunderbar.
schauen, bin mal gespannt, wie wir das vielleicht auch. Ja, ich meine, so richtig teilen können wir es halt nicht. Das ist ja auch Premium-Content, den kann man nicht einfach so frei rausgeben, aber. Ja, ich denke, also viel davon, was wir hier aufbereiten, das kommt halt dann in den Podcast am Ende rein und ihr könnt euch das anhören. Da fleißig dabei bleiben und zuhören, denn das wird, glaube ich, schon sehr gehaltvoll.
Ja, ich bin auch schon fleißig am Film gucken tatsächlich. Also,
Geil.
ja, ich habe, also heute hatte ich extrem viel Zeit. Genau, und dann habe ich, also, ja, Quarterbacks, ja, bin ich zum größten Teil eigentlich auch durch. Muss man jetzt gucken, so über die nächsten Tage werde ich das nochmal intensivieren natürlich, ne? Man wird sich dann nochmal das eine oder andere anschauen. Also, heute habe ich mir noch schon ein paar Receiver auch angeguckt und so.
Oh, ja,
Naja.
schön. Schön,
Also.
schön, schön. Ja, folgt meinem Podcast-Partner unter @film81190.
Uiuiui,
Ja, den hast du leider irgendwie verpasst, dir das damals da so, so mit dran zu hängen. Das wäre nämlich richtig geil. Der Filmwatcher, ja, nice.
Nee, Gott.
Genau. Lee, lass uns, bevor wir hier in den Schmarrn reinkommen, lieber die richtige Werbung machen. Sag du mir, wo kann man dir denn wirklich folgen?
Ja, @phil81190 kann man mir folgen. Dir kann man @dataflo, nee, ist alles Spaß, @49erflo folgen und uns zusammen kann man @dynastyflo, dem Handle bei Twitter folgen. Und natürlich könnt ihr auch gerne unserem Discord joinen, wenn ihr zum Beispiel Lust habt auf so Sachen wie ADP-Daten von Rookie Mock Drafts. Aktuell, ja, ich sag mal, sind wir jetzt irgendwie knapp bei 40 Rookie Mock Draft, die der Tinosaurier freundlicherweise initiiert. Und da die Daten davon auch bei uns im Discord teilt. Also wer Rookie-ADP haben möchte, wie gesagt, aus einer Menge Datensätze, und das werden jetzt auch, also laufend mehr, also mindestens am Tag irgendwie einer, der dazukommt, eher mehr. Und ja, wer da Bock drauf hat, gerne mal reinschauen, wenn ihr Trade-Fragen habt. Da war auch die letzten Tage wirklich, wir werden gleich ja noch über einige sprechen, aber auch sonst, was ich so an DMs und so bekommen habe, da war schon echt einiges los. Und ja, da denke ich, ja, könnt ihr da gerne joinen, und dann schauen wir mal auch immer mal wieder Ligen, Partnerbörse, ne? Also wenn ihr da was sucht oder sowas oder Fragen habt. Oder wenn ihr auch auf der Suche nach nicht Football-Podcast seid, könnt ihr das auch in unserem Discord gerne diskutieren. Also dafür gibt es auch einen Channel, ne? Da gab es heute so ein bisschen eine Diskussion oder beziehungsweise die Frage, was es noch so gibt.
Ja, war
Und
sehr cool. War sehr cool.
ja,
Ist
ich
schon
denke,
immer bereichernd.
da kann man auf jeden Fall viel mitnehmen. Sind ja auch immer coole Leute da unterwegs, muss man auch an der Stelle nochmal sagen. Und ja, dann könnt ihr natürlich auch uns noch finanziell unterstützen, wenn ihr Bock habt.
Das stimmt und das könnt ihr entweder machen über patreon.com/dynastyflow oder ihr schickt uns einen, ja, also da auch Beitrag nach Wahl, natürlich Unterstützung nach Wahl pro Monat oder eine Unterstützung nach Wahl über paypal.me/dynastyflow. An der Stelle nochmal einen, ja, einen herzlichen Dank an einen Unterstützer. Haben wir ja, was bekommen in der letzten Woche extra dazu geschrieben. Eine Erwähnung im Podcast ist nicht nötig, deswegen ja, nenne hier jetzt keinen Namen, aber trotzdem, das lasse ich mir nicht nehmen. Auf jeden Fall großes Danke, mich da wirklich auch ja persönlich zu bedanken. Sehr, sehr cool, ist wirklich große, große Freude natürlich für uns und ja, das ideal. So kann das hier auch alles in der Form weitergehen. Ansonsten ja, genau. Ist das, glaube ich, der Teil der Werbung. Und wir können dann rüber zu unserem heutigen Riesensegment, den Hörertrades, kommen.
Ja, genau.
Denn das ist wirklich massiv, was wir bekommen haben. Und wir können mit dem ersten starten. Der ist nach JIT-Settings, also 10 Starter, Superflex, PPR, Titan Premium, Standardformat hier so für uns. Da hat Albatros 232 folgende Assets erhalten. Einmal Mark Andrews, den 22109 und den 22504. Und abgegeben hat er Calvin Ridley, TJ Hockenson, Brevin Jordan und den 22212. Phil, was ist deine Meinung hier?
Ja, also ich glaube, da wäre ich schon tendenziell auf der Andrews und 109 Seite. Das ist für mich da schon irgendwo, ja, das schönere Paket, auch wenn die andere Seite durchaus mit Ridley, wenn der wieder jetzt irgendwo bei Atlanta oder woanders spielt, und auch mit Hockenson, wo ich auch echt nächstes Jahr auch wieder ein bisschen mehr erwarte, auch schon Upside hat natürlich, aber wie gesagt, da hätte ich doch schon lieber Andrews, auch wenn ich bei ihm schon die Regression sehen kann, ne, also die kommen wird, aber nichtsdestotrotz glaube ich schon, dass er ein sehr guter Tight End ist und mit 1-0-9 bekommst du halt auch noch ein vernünftiges Prospect.
Ja, und der Pick kann im Wert einfach noch weiter steigen, was auch immer dann sein wird, aber ich denke doch, wenn jetzt die Klasse nicht so überragend aussieht, aber am Ende wird es doch wieder Spieler geben, die alle haben wollen, an dem Spot, und ja, deswegen bin ich da ähnlicher Meinung. Andrews ist, glaube ich, einfach der bessere Talent als Hockenson, spielt auch in der besseren Offense. Da muss man bei Hockenson mal abwarten, ab wann der da nochmal einen Gang zulegen kann, einfach wenn die Umstände da einfach besser werden. Aber ja, Ridley, da müsste halt Ridley einfach jetzt auch kommen, aber ich finde, gibt halt hier sehr viel Risiko auch ab, und das nicht mit einem zu großen Discount, daher völlig fein, finde ich gut. Der ja, nächste Deal ist dann die 16er. Ja, sorry?
Also, ich wollte noch kurz sagen, wenn Hockenson dann nächstes Jahr von einem Rookie-Quarterback die Bälle fängt.
Ja, Bryce Young, natürlich, das wäre dann was anderes.
Nee, ich meinte dieses Jahr, also nächstes Jahr.
Ach so, okay. Da bin ich noch gespannt, ob das wirklich passiert.
Also Mock-Drafts wirklich. Quarterbacks wie dieses Jahr, wie sie all over the place sind, das habe ich so auch selten gesehen. Also das ist dieses Jahr wirklich krass. Also ich habe von irgendwie 2 Quarterbacks in der ersten Runde bis zu 5 habe ich irgendwie gefühlt alles gesehen. Und jetzt irgendwie gesagt, ich habe in einem gesehen, Malik Willis an 32 zu den Lions mit ihrem zweiten Pick. Also, wobei, da musste ich schon ein bisschen schmunzeln. Ich glaube, es war jetzt von CBS. Ich gucke mir immer die YouTube-Videos mit den Mockdrafts an. Das ist überragend.
Ich liebe es so sehr.
Ich liebe diese Diskussionen einfach so sehr und wie gesagt, den Quatsch, der teilweise auch erzählt wird. Wie gesagt, auf jeden Fall, da war irgendwie Willis, der zweite Quarterback vom Board an 32.
Wow, das wird nicht passieren.
Glaube ich auch nicht. Aber man weiß
mal
nicht.
Sehen.
Aber, ja. genau. Aber ich habe dich gerade unterbrochen. Nächster Trade, genau.
Genau, der nächste Trade ist in einer 16er Liga. Half PPR, 1 QB. Und Toffel 11 ist hier der Hörer, hat auch noch den 106. Antonio Brown, sagt jetzt dazu, Antonio Brown wollte ich eigentlich gar nicht, aber wird zur Not gecuttet, wenn ich den Platz brauche. Was meint ihr? Also, Antonio Brown hat er offensichtlich bekommen, aber dazu kriegt er auch noch Javonte Williams. Abgegeben hat er dafür Elijah Mitchell und den 22-109. Der 109 ist im Moment anscheinend sehr gefragt, also hier wird gewaltig rumgeschoben. Ich muss sagen, da nehme ich auf jeden Fall lieber Javonte. Elijah Mitchell, es ist die J-Rob-Falle aus dem letzten Jahr, so ein bisschen, das steht einfach wieder da. Ja, ich glaube schon, dass Elijah Mitchell ein guter Running Back ist und eigentlich auch sehr gut ins San Francisco-System passt, aber wir haben das jetzt schon so oft erlebt. Draft-Kapital ist halt nicht, also matters nicht nur in der Rookie-Saison, sondern eben auch bei der Job-Security. Und Javonte hat die viel, viel höhere Upside als Elijah Mitchell. Zumindest ist das alles, also alles deutet darauf hin aktuell für mich und ist schon, also ja, ist halt ein Top 5 Dynasty Running Back. Elijah Mitchell ist da weit davon entfernt und ich sehe auch keine Welt, in der er das mal werden kann. Das heißt, jetzt hast du hier im Prinzip den 109 oben drauf gelegt. Das ist natürlich ein guter Pick und den gebe ich auch nicht for free ab, aber dafür hast du den deutlich sichereren Spieler, finde ich, hier bei dir im Team, was den Dynasty-Wert angeht. Und eben auch, glaube ich, mehr Upside in Richtung der nächsten Jahre, was Production angeht. Und dafür finde ich es doch noch relativ günstig. Also sind im Prinzip zwei Late Firsts vielleicht so für Javonte oder halt ein Late First, ein Early Second. Und das finde ich völlig okay. Daher guter Deal, Toffel.
Ja, sehe ich auch so. Also natürlich hier immer interessant in der 16er Liga, wie viel Starter es gibt. Ne? Das ist so ein bisschen das. Natürlich, du gibst hier im Gefühl zwei Starter für einen ab. Aber also natürlich ist der Deal trotzdem mega gut. Ne? Also ich würde den auch sofort machen. Ich bin natürlich auch von Mitchell jetzt nicht so ein riesiger Fan. Ja, aber wie gesagt, wenn du Javonte Williams für den Preis bekommst, dann mache ich das all day. Also da habe ich wirklich auch diese Offseason jetzt schon den Wert all over the place gesehen, ne, bei Javonte Williams. Also, boah, da habe ich einige Deals gesehen, die echt günstig waren. Ich habe ihn dann im Vergleich in einigen Ligen auch relativ teuer gekauft. Ja. Was für mich aber völlig, völlig okay dann auch noch war. Aber also für den Preis auf jeden Fall. Und Antonio Brown in der 16er Liga, Wenn ich den Roster-Spot habe, dann behalte ich ihn doch. Nehme ich ihn gerne
Fall.
For free mit. Ne,
auf
ist jetzt natürlich kein Riesenwert, aber wenn du im Winnow bist und wenn er nochmal irgendwo unterkommt, dann wird es auf jeden Fall Spaß machen.
Denke auch. Wir haben ja gesehen, er hat wieder Elite-Zahlen aufgelegt, wenn er am Feld stand.
Ja.
So Targets pro Route Run und so, das ist Wahnsinn.
Also, ich glaube, über seine spielerischen Fähigkeiten, selbst mit, wie alt ist er, 34 jetzt?
Ja, sowas.
Ich glaube irgendwie so, Anfang, ne? 33, 34.
Ja, genau.
Genau. Mhm. Über seine spielerischen Fähigkeiten braucht man sich, glaube ich, nicht zu unterhalten.
Nee.
Ne? Ja. Der hat halt andere Probleme, aber genau, spielerisch ist das kein Problem auf jeden Fall.
Ja, agreed. Genau, daher wunderbar. Und das bringt uns zum nächsten Deal. Der kommt von Lil Jordan, in Klammern keine Settings, also gibt es bestimmt welche, aber wir kennen keine.
Genau.
Daher würde ich mal sagen, wir gehen einfach mal von unserem Standard aus.
Richtig, genau.
Und ja, was ist hier? Das ist jetzt ein dickes Ding. Das heißt, ihr müsst jetzt alle gut zuhören. Lil Jordan bekommt Christian McCaffrey, Cortland Sutton, Terry McLaurin, den 22-103, den 22-605 und einen 23-Second. Abgegeben hat er dafür DJ Moore, Travis Etienne, Elijah Moore, einen 23 First und den 22-409. So, Phil, jetzt viel Spaß beim Auseinandernehmen.
Ja, habe ich tatsächlich die Tage schon mal gemacht, so ein bisschen. Also er hatte den ja, wir haben ja, und das ist auch nochmal, das will ich an der Stelle nochmal ansprechen, ganz wichtig, wir haben zwei Trades-Channel in unserem Discord. Einmal Hörer-Trades unter Folgen. Das sind die Dinger, die praktisch wir hier analysieren sollen und wo dann im Bestfalle niemand unbedingt im Channel was schreiben soll, weil ich sag mal, das ist dann, ja, ich sag mal, unnötig. Genau, andersrum, wir haben unter Fragen auch den Channel Trades, wo ihr posten könnt und wo auch jeder dazu antworten soll dann, praktisch im Nachgang.
Ja. Ne?
Nochmal, sei hier nochmal angemerkt an der Stelle. Aber ist natürlich kein Problem. Ja, ich hab hier mir das Ganze mal so angeguckt und so auseinanderklabüstert. Quasi Etienne wäre für mich jetzt hier so ungefähr der 1-0-3. Das sind immer ungefähre Sachen. DJ Moore, Terry McLaurin sehe ich jetzt auch nicht so einen Riesenunterschied. Natürlich ist DJ Moore etwas höher schon. Natürlich, klar, er ist auch noch etwas jünger. Das verstehe ich schon, das ist auch absolut richtig. Und dann habe ich noch so gesagt, Elijah Moore ungefähr, und da wirst du mir jetzt gleich widersprechen, ungefähr Sutton plus Second. Ich habe so, und dann bleibt halt CMC gegen den 23er First, ne? Also ich habe die Late Round Picks jetzt mal bewusst ausgeklammert.
Ja.
Bleibt halt CMC gegen den 23er First und so ein bisschen, ich sag mal, das, was bei DJ Moore und bei Elijah Moore jeweils so ein bisschen an Wert quasi über der Evaluation ist, die ich gerade gesagt habe. Andersrum, ich glaube auch der 1-0-3 ist ein bisschen wertvoller als Etienne.
Ja.
So, ne? Also, ja, ne, so ganz grob, aber das so habe ich es halt gesehen. Ja, und ich glaube halt einfach, CMC, sagen wir mal, plus gegen den 23 First, plus meinetwegen nochmal, was die Differenz ist, noch ein Second oder sowas, das ist dann ein bisschen wenig, ne? Und dementsprechend bin ich da auf der CMC-Seite, auch wenn die andere Seite sehr interessante Assets bekommt. Ne? Das darf man hier nicht außer Acht lassen und mich würde es halt auch nicht wundern, wenn wir in einem Jahr dann sagen, dass die andere Seite besser aussieht.
Ja.
Das ist so ein bisschen 100%. Der Punkt. Ne? Also so das Upside liegt zum Teil dann auch auf der Seite. Andererseits natürlich, wenn der 1-0-3 dann Topspieler ist, wieder kann man wieder gegen argumentieren. Ne? Also ist schon, ich finde nicht grundunfair, aber ich bin so eher so 60-40 bei der CMC-Seite.
Ich finde es spannend, wir haben ja, wenn wir jetzt an unseren Devi-Mock-Draft 23er, 24er Klasse zurückdenken, da habe ich dich ja öfter mal gefragt, würdest du jetzt schon einen 22er Spieler picken? Ist jetzt schon der Punkt gekommen? Und man kann schon den Case dafür machen, ist der 22-103 eigentlich mehr wert als ein random 23 First? Also das ist schwierig zu sagen.
Ja.
Das ist halt, also der 23, ich meine, das kann auch ein 23-103 werden. Theoretisch.
Ja, ja, klar.
Weißt du halt nicht, ne? Also von dem her, ja, also und selbst wenn es ein 1-10 wird, ja, dann sind da auch richtig, richtig gute Spieler höchstwahrscheinlich dabei. Und bei der 22er-Klasse wissen wir halt, an 1-0-3 wird es wahrscheinlich, also es wird kein Elite-Prospect geben. Die sind einfach, wir haben eben nicht diese Bijan Robinsons und Trevian Hendersons und Bryce Young und CJ Stroud und so weiter. Diese ganzen Spieler, davon haben wir halt keinen in dieser Klasse. Da sind gute Spieler, sehr gute Spieler dabei, aber halt nicht dieses Top-Top-Talent. Von dem her, ja, das ist halt immer dieser Punkt mit diesen 23 Firsts, warum man die so sehr halten will. Aber auf der anderen Seite, gebe ich dir recht, Christian McCaffrey, so billig kriegt man ihn halt eigentlich nicht und sollte man ihn auch nicht kriegen. Aber hat halt eine Menge Risiko dabei, gerade auch was den Value angeht. Der ist jetzt nochmal einmal eine mehrwöchige Verletzung davon entfernt, dass ihn wirklich gar keiner mehr mit der Kneifzange anfassen will. Ob das dann gerechtfertigt ist oder nicht, interessiert am Ende keinen, wenn du ihn halt nicht, gar nicht verkaufen kannst. Und deswegen, ja, gibt hier Cases für beide. Zum Zeitpunkt, 23. Februar 2022, nehme ich auch die obere Seite hier in dem Deal, die von Lil Jordan. Ob das dann am 23. Februar 2023 anders aussieht? Tja, das werden wir sehen.
Ja, wenn sich in Woche 1 Christian McCaffrey eben das Kreuzband reißt, haben wir in dem Moment, ist Christian McCaffrey, ich will jetzt mal sagen, wertlos, und nicht wertlos, aber extrem weniger wert. Und der 23er First, der jetzt hier, ich sag mal, wenn das der seiner ist praktisch, der hier jetzt weggeht, das sieht man jetzt hier nicht, aber wenn das jetzt seiner direkt ist, ist in dem Moment natürlich auch das Team richtig in den Arsch gekniffen. Also, das heißt, in dem Moment kriegst du natürlich auch noch einen besseren 23er First. Also im Endeffekt, der andere wettet jetzt hier darauf, dass sich CMC verletzt. Das wäre für den halt der Idealfall in dem Moment, ne? Also,
genau.
Klingt jetzt böse, ne? Aber das ist ja, im Prinzip ist es ja genau das.
Klar.
Ne? Also, wenn CMC und vielleicht der 1-0-3 dann auch noch ein Bust ist, sagen wir es mal.
Gut, da wird es dann hart jetzt.
Ja, natürlich, also, natürlich, aber du verstehst, was ich damit sagen will. Also wir haben hier, das ist ein Deal, der sehr, eine sehr große
Range of Outcomes hat.
Genau,
ja,
richtig.
Auf jeden Fall. Auf
kann
jeden
viel
Fall.
Passieren. Ne? Andererseits kann man natürlich schnell sagen, naja, was ist, wenn Darnold doch noch ein Jahr startet und Moore halt im Eimer ist und ETN von seiner Verletzung nicht zurückkommt, bla bla bla. Ne? Also, was wäre, wenn?
Nee, aber es ist halt dieses CMC ist halt in den Köpfen wirklich, man merkt, dass viele wollen halt mit ihm einfach nichts mehr zu tun haben und das nach so überragenden Saisons wegen halt zwei Verletzungen, ja. Es geht schnell in dieser Welt und auf Running Back, dass du dann, dass es die Klippe bergab geht. Mal sehen. Also ich bin echt gespannt, wie dieser Deal aussieht. Den könnte man sich eigentlich, gehört der irgendwo hin, so Remind Me of This in One Year mäßig in unseren Discord reingestellt.
Ja.
Dann so, dass man ihn automatisch nochmal analysiert. War das jetzt ein guter Deal oder nicht? Also es ist echt spannend und ich mag solche Blockbuster-Deals sind geil. Das ist nice.
Vor allen Dingen, wir haben ja, ich sag mal, wir haben jetzt schon über ein paar Varianzen hier gesprochen, aber was für ein Quarterback bekommt Terry McLaurin? Was für ein Quarterback bekommt Cortland Sutton? Ne? Also wir, die hier sind, also da wirklich eine Voraussage bei diesem Deal zu treffen, ist halt so gut wie unmöglich. Da sind so viele Varianzen drin. Ne?
Welchen Quarterback bekommt Elijah Moore?
Ja, vielleicht darf Mike White ja starten, dann wird
Genau.
es Erfolge oder Joe Flacco vielleicht. Ist er noch unter Vertrag? Ich weiß
Ja, genug mit dem Zach Wilson-Slender. Ist
nicht. Ja.
können wir dann eh wieder machen, wenn es dann September ist. Aber nee, mal sehen. Also ich bin echt gespannt, was mit diesem Deal, wie er sich entwickelt.
Ja.
Echt spannend. Und cooler Hörer-Trade. Danke für den Input. Das ist echt lässig. Dann haben wir einen von Swiss Guy, Superflex Liga, auch hier für die, ja, wichtig für die Bewertung des Deals. Swiss Guy bekommt Keenan Allen und Terrace Marshall, und den 22.1.12 und abgeben tut er dafür Calvin Ridley, Baker Mayfield und den 23.3. Ja, warte, ich muss eigentlich starten, gell? Richtig.
Ja, mach.
Also, wenn ich mir den Deal anschaue, ja, irgendwie ist das schwierig. Hier tauschen echt ja, die Spieler irgendwie Problemfälle aus. Keenan Allen einerseits, ja, voll halt auf ja, Downhill unterwegs, was einfach nur was das Alter angeht. Ist halt in einem gefährlichen Alter, wo du nicht mehr weißt, wie wird die Production aussehen nächstes Jahr. Es kann bei Wide Receivern dann mit 30 halt schon schnell gehen. Das ist ein bisschen die Gefahr, die hier dabei ist. Dafür ist der 1,12 natürlich schon ein Pick, der einfach jetzt halt auch noch an Wert gewinnt. Hoffen wir zumindest mal, aber andererseits ist die Klasse halt wirklich nicht so bombenmäßig, dass man da einen 1,12 wahrscheinlich einen Haul kriegen wird, wenn man tradet. Und was gibt man ab? Und das finde ich halt. Das stört mich jetzt halt aus der Sicht von Swiss Guy an dem Deal. Mit Calvin Ridley und Baker Mayfield sind es schon zwei Assets, die meiner Meinung nach ein bisschen mehr Upside haben als alles, was oben schwimmt. Also ja, Terrace Marshall ist nice to have, so, aber das ist für mich der Third 23 eigentlich und damit ist gut, damit kann man das rausstreichen. Und ich glaube, ich würde mich lieber für Calvin Ridley, weil er halt dann doch jünger ist und der muss einfach nur wieder spielen. Dann ist der mehr wert als Keenan Allen oder 1,12. Und Baker Mayfield, ja, ich meine, natürlich scheiße, sah echt scheiße aus, aber jetzt mal gucken. Es ist immer noch ein Quarterback, der, glaube ich, auch ein NFL-Starter sein wird in den nächsten Jahren. Ich glaube nicht, finde nicht, dass er schlechter ist als jetzt hat, keine Ahnung, diese 20, 25 in der NFL. So, also ich glaube schon, dass es zu den Top 30 Quarterbacks auf der Welt sozusagen gehört, die halt, wir reden darüber, dass Mason Rudolph vielleicht startet. Und er ist besser als Mason Rudolph. Und ja, du musst ja nicht überragend sein, aber er kann dir halt einfach so eine Low-End-Quarterback-2-Production in Fantasy liefern. Was das dann am Ende wert ist, muss man natürlich auch wieder sagen. Uff, schwierig. Aber einfach Calvin Ridley wird für mich hier den Ausschlag geben für die untere Seite. Und nichtsdestotrotz verstehe ich aber durchaus, warum man sich von diesen beiden Spielern trennt für Keenan Allen und den 1-12.
Ja, also für mich ist das eigentlich ein perfekt fairer Deal. Du hast dir Keenan Allen gegen Calvin Ridley. Allen ist älter, wie du schon gesagt hast, ganz richtig. Du kaufst oder du holst damit ein bisschen mehr Sicherheit. Du weißt, was Keenan Allen, ich sag mal, die nächsten ein, zwei Jahre produzieren wird als Contender, was er hier auch ist. Hat er ja noch das Roster mitgeschickt, hatte ich dir jetzt gar nicht mit reingeschrieben, aber genau, auf jeden Fall ist halt Contender, bekommt hier ein bisschen mehr Sicherheit, einfach. Der 23er Third ist Terrace Marshall, hast du genau recht. Und ich finde im Moment, wenn du ein 1-12 für Baker Mayfield bekommst, ist das schon auch völlig okay. Also mehr ist, also ich habe ihn schon öfter eher in Richtung Second Rounder gesehen.
Ja,
Und
zu Recht auch, ganz ehrlich.
ja, natürlich, genau.
So.
Und dementsprechend ist es halt, also für mich ist der perfekt,
Ja.
also kann man genau so machen und habe ich jetzt eigentlich nicht so viel dran zu kritisieren. Natürlich, Ridley hat das Upside in dem Deal. Auch Mayfield kann eigentlich nicht mehr viel an Wert verlieren, also außer wenn er seinen Startplatz verliert.
Ja,
Aber
ja.
ja, da glaube ich halt auch nicht dran, dass genau in der Liga, wo halt ein Big Ben letztes Jahr
Ja.
startet, wie er, in welchem Zustand er war. Bridgewater, Sam Darnold, wie sie nicht
Genau.
alle
Ja.
hießen, da es sollte schon ein Platz für Baker Mayfield, der dann irgendwann auch ja wahrscheinlich mal wieder gesund sein wird,
Ja.
schon sein.
Wir reden ja über immer noch die Frage, sollen die Browns ihm einen Vertrag geben? Es hat ja noch eigentlich bisher niemand die Frage gestellt, sollte Baker Mayfield generell einfach ein Backup sein? Er ist ja wirklich nicht auf diesem Trubisky-Level, das muss man schon. ihm irgendwo noch zugute halten, finde ich.
Also letztes Jahr war schon hart anzusehen,
ja,
ne?
Ja,
also
ja,
woran es jetzt letztlich gelegen hat, ne? Ist halt schon die Sache. Ich meine, man kann natürlich bei ihm Freddy Kitchens als eine Ausrede, dann kann man die Verletzungen als die nächste Ausrede nehmen, alles okay, dann davor noch das Wetter und was nicht alles noch war.
Ja,
ist alles okay, nur dann möchte ich jetzt auch, wie gesagt, do or die, ne? Also so
absolut,
ein bisschen von ihm sehen. Und ich glaube, das ist auch so ein Jahr eben, wo wir jetzt dann da die Entscheidung auch sehen, was Baker Mayfields Zukunft sein wird.
Ja, definitiv. Genau, so viel zu dem Trade. Und wir haben dann einen nächsten, der kam von Tommy09 via Twitter, ist ein Angebot nur, das er erhalten hat. Und zwar bekommt er in einer Superflex-Liga für Deshaun Watson angeboten einen 23 First, einen 23 Second und einen 23 Fourth. Muss selbst auf Watson noch einen 23 Third drauflegen. Und er fragt uns hier einfach, was wir meinen. Er hat selbst noch Lance und Fields und er sieht sich in der kommenden Saison aber auch nicht als Contender. Hat ein sehr junges Team und viele Picks. Phil, was machst du hier mit Deshaun Watson? Ist dir das genug, dieser 23 First und Second im Prinzip?
Nee, das reicht mir für Watsons Upside einfach nicht, ne? Also, boah. Wenn der andere jetzt, der den 23er anbietet, ein Graupenteam hat und auch
hat er nicht ab, kann ich dir sagen.
Okay, ja.
Also, ich wurde von diesem Manager angeschrieben, Hintergrund dazu: Tommy09, der hier die Frage gestellt hat selbst schon den Deal quasi abgelehnt. Dann Also er hat gesagt, nee, reicht ihm nicht. Und dann hattest du ihm aus unserem Twitter-Account raus geantwortet, ja, wäre es okay, wenn wir das in der Folge besprechen. Dann hat er gesagt, ja, passt. Und er hat das nämlich davor noch beim anderen Manager erfragt. Der hat mich dann wiederum angeschrieben, hey, hat er euch gefragt nach eurer Meinung wegen Ding und so. Und da habe ich gesagt, ja, okay. Schon, aber wir haben ihm noch nichts gesagt. Also wir haben da hier keinen Einfluss genommen. Und ja, das Team ist gut, diese Hintergrundgeschichte abzukürzen. Daher...
Ja, nee, also gut, dann ist für mich umso klarer, dass mir das für Watson nicht reicht. Ich kann ja mal, und das ist halt jetzt hier so ein bisschen, vielleicht hat man mal eine Vorstellung, ich selber habe Watson weggetradet. Eigentlich, also den würde ich nicht aktiv verkaufen im Moment einfach, ne? Weil, wie gesagt, in dem Moment, und da geht es auch im Moment, da gibt es wieder aktuell auch so neue Diskussionen, dass das irgendwie sein Anwalt jetzt gesagt hat, er ist praktisch confident, dass sie die ganze Geschichte irgendwie zum 1.4. erledigt haben, ne, beziehungsweise man weiß, woran man ist. Darüber streiten sich dann auch schon wieder die Geister, ob das dann wirklich so sein wird, aber genau in dem Moment, wo das erledigt ist und man absehen kann, dass vielleicht Watson, da haben wir ja auch hier, glaube ich, schon mal drüber gesprochen, dass Watson eine Sperre oder irgendwas bekommt. In dem Moment wird der Wert halt von ihm wieder in Richtung erste Runde gehen, Startup-Wert. Sowas, vielleicht zweite, ich würde sagen wahrscheinlich so early second wirst du ihn dann so nehmen und dafür reicht mir der Wert hier einfach nicht. Ich habe jetzt zum Beispiel, und das da, wie gesagt, kam die Initiative auch eher nicht von mir, habe ich Deshaun Watson abgegeben, also ist auch eine Superflex, 12 Team, ne, also genau, Watson, Claypool, den 22107 und den 22301 und habe dafür bekommen, mein Lieblingsspieler, Kyler Murray und Chris Godwin. Ne? Also, genau. Das war so ein Deal, den ich gemacht habe. Praktisch hier einfach, das war für mich einfach auch so, ich habe es eigentlich nur gemacht, weil ich so ein bisschen, ein bisschen aus Watson raus wollte zu einem fairen Preis halt. Ne? Das war für mich jetzt irgendwo so ein Preis, ich habe in der Liga relativ viele Picks auch, ne, dass ich gesagt habe, okay, gibst ein bisschen was, guckst mal, dass du schon mal den einen oder anderen Pick vielleicht los wirst, ne, dass du nicht alle Picken selber picken musst, weil ich sag mal, die Liga natürlich auch so mit solchen Leuten ist, die nicht unbedingt alle am Drafttag da dir, wer weiß, was für die Picks bieten werden, das muss man dazu immer sagen, ne, das ist immer so ein bisschen, und wie gesagt, deswegen den Deal gemacht, also ich war jetzt am Ende, ich sag mal, war es für mich in Ordnung. Ich glaube einfach, dass Kyler Murray seinen Wert halt sehr, sehr gut halten wird. Auch wenn ich jetzt nicht der allergrößte Fan bin, aber ich glaube schon, dass ich den auch wieder zu einem vernünftigen Preis traden kann. Ne, das war so ein bisschen...
er wird kein Spiel machen. Für Phil. Das ist, er ist quasi schon wieder im Trade-Block.
Das, ja, also ich bin offen für Angebote, ja. Falls jemand aus dieser Liga, aus der High-Stakes-Liga da Angebote machen will, sehr gerne. Ich bin
das ist aber die neue offensichtlich, das ist nicht die alte, oder? Nee, in der ich auch alte. Dabei bin. Echt, da
ja,
hast du ihn?
Du auch.
Ja, hey, Alter, ja, ich habe Interesse.
Ja, okay, hey, dann Kollege. Müssen wir mal ja. gucken, ich muss mal, ja. mal gucken. Ach, ich, ja, das war ja, da wolltest du sowieso schon von einem Quarterback
ich,
von mir
ich
haben.
Ich wollte, ja, also mein Quarterback 1 ist halt John Wolford und mein Quarterback 2 ist PJ Walker. Das ist ja, halt mein Quarterback-Room. Ich glaube, da könnte ich halt vielleicht mich verbessern. Daher, ja,
wäre
ich interessiert an Kyler. Ich habe ja schon, wir hatten ja schon so leicht vorgefühlten Kontakt, so ich hatte DeAndre Swift, hattest du ja mal so leichtes Interesse angefragt, weil du da ein Share würde dir da auch eh ganz gut reinspielen und ja, auf Running Back habe ich halt ein bisschen besser aufgestelltes Team. Daher, ja, müssten wir da mal gucken, vielleicht kommen wir dahingehend irgendwie zusammen.
Dann müssen wir noch uns unterhalten, zumal ja, wir ja. auch irgendwie gefühlt, wir beide zusammen ungefähr alle Draftpicks der ersten Runde halten.
Ja, ja. Das ist richtig. Ja. Das ist richtig. Ja, okay. Das ist die Liga, wo du sagst, da kann ich meinen Draftpick nicht traden. Das ist ja schon wieder gut.
Ja, ich glaube schon, dass man ihn traden kann, aber ich glaube einfach nicht.
Klar, Alter, Pity wird alles bezahlen für meinen 1-0-3. Das ist doch völlig klar. Das ist mein Plan.
Na gut. Ja. Nee, genau, also um dann zur Ausgangsfrage, also das, um, dass ihr auch mal was gehört habt, also ich glaube, also für Watson möchte ich schon mindestens, ich glaube zwei First und ein Second. So, das wäre für mich schon, das will ich also mindestens haben. Und dann kommt es noch drauf an, was für Firsts es sind. Also so, das ist jetzt für mich so eine Line, wo ich sage, okay, da würde ich auf jeden Fall mal anfangen zu sprechen. Und wie gesagt, dann kommt es immer noch auf die Liga an und solche.
Also 2,23 First und ich gebe dir Watson. Das muss ich sagen. Oder ja. 23 First Random und einen Early 22. Dann bin ich auch dabei. Aber ja, ich glaube, also zwei First und ein Second, das wird schwer, dass der das irgendjemand bezahlt. Außer es sind wirklich so Late 22er, okay, aber da wirst du dann auch kein Interesse haben.
Ja gut, aber genau, aber du hast ja keine Not Watson in dem Sinne loswerden.
Nee, klar.
Also
klar,
ich sag mal natürlich, sicher. Klar, du das Restrisiko, ich sag mal diese 10% oder so, dass er jetzt verknackt wird und praktisch erstmal die nächsten 2 Jahre kein NFL-Spiel macht, die sind natürlich da, ne? Keine Ahnung, wo, in welche Richtung das, aber ich, also aus der Historie muss man schon sagen,
ja,
solange du jetzt wirklich keinen umbringst und selbst dann kannst dann sogar noch mitlaufen, aber spielst du halt wieder, ne? Das sind halt NFLs, das ist halt das Ding, ne? Ob uns das gefällt oder nicht, steht auf einem anderen Blatt Papier und deshalb wäre ich dann, wenn ich diesen Preis für Watson nicht bekomme, so, dann würde ich ihn halt eher halten.
Ja, fair. Völlig fair. Ich verstehe, woher du da kommst. Und ja, so viel zur Frage von Tommy09, 23 First und Second, das ist zu wenig. Schalkiri hat uns auch einen Deal geschickt via Twitter. Er schreibt, hey, wollt ihr euch mal um eure Meinung fragen? Was haltet ihr von dem Trade? Hielt den eigentlich für mich als Contender sinnvoll und trotzdem gleichzeitig auch perspektivisch vernünftig mit Javonte. Mal schauen, wer da wohl in dem Deal dabei ist. Wenn ihr wollt, beziehungsweise es für euch interessant ist, könnt ihr den auch gerne für einen Hörertrade verwenden. Genau, das haben wir getan. Es ist eine 12-Team PPR 1QB-Liga und Shaqiri bekommt Mike Williams und Javonte Williams. Und abgegeben hat er Russell Gage, Darnell Mooney, Michael Carter, den 22-109 und 22-202. Muss ich starten, oder? Du hast gerade gestartet, dann starte ich. Und zwar, ja, Mike Williams ist es nicht wahnsinnig viel wert für mich. Keine Ahnung, vielleicht dabei Russell Gage oder so irgendwo. Vielleicht ein bisschen, würde ich dann doch lieber noch Mike Williams nehmen. Aber ich finde, von den anderen Spielern würde ich jeweils immer die andere Seite dann quasi nehmen. Und trotzdem, Javonte im Prinzip hier bekommen für Michael Carter, Daniel Mooney 1-0-9, 2-0-2, das sind so ganz viele, ja echt, boah, nicht halt nicht mal Mittelklasse-Assets, sondern schon schlechter und du bekommst dafür halt ein Top-Asset und dann finde ich, dann gehe ich doch lieber mit dem einen Asset, was halt echt den Wert hat und was ein Top-Spieler ist. Weil ich glaube, aus Javonte, wenn der, also aus dem kannst du wieder noch viel, viel mehr machen, wenn du einzelne Deals machst. Also wenn du den jetzt hast, den kann ich jederzeit verkaufen für einen anderen, für irgendeinen Wide Receiver und einen First. Und dann kann ich aus dem Wide Receiver wieder was machen und so. Und da glaube ich, kommt am Ende mehr raus als das, was du jetzt investiert hast für Javonte. Und selbst, und wenn du einfach Contender bist und Javonte liefert nächstes Jahr, Alter, dann ist geil gelaufen, dann passt das auch, weil mit den anderen machst du Contender-mäßig gar nichts. Und eben, es ist perspektivisch, es ist kein Value-Loss für mich. Es ist jetzt auch kein riesiger Haul, ja klar, es ist, tut immer ein bisschen weh zu konsolidieren, aber nichtsdestotrotz, dafür bezahlt man einfach immer eine Prämie obendrauf und die finde ich hier total überschaubar. Deswegen bin ich hier bei Javonte, also bei den Williams Brothers sozusagen, auch wenn sie es nur namentlich sind.
Ja, bin ich ja auch auf der Seite, auf jeden Fall. Also, wie gesagt, hier ist einfach zu beachten, es ist halt eine 1QB-League. Ne? Das heißt, also
ja,
1-0-9,
ja,
1-0-9 und 2-0-2 sind halt schon deutlich abgewertet, gerade in der aktuellen Klasse. Ich bin jetzt gerade noch mal, während wir hier sprechen, so im Kopf durchgegangen, wen du eigentlich an 1-0-9 in einer 1QB-Liga bekommst. Ja, ja, puh, ne? Also, ich sag mal, die drei Running Backs sind dann auf jeden Fall mal weg. So, dann die drei Top-Receiver, so, und dann bist du irgendwie im Second-Wide-Receiver-Tier bei 1-0-9, ne? Sowas ganz grob,
ja,
oder
aber
keine
das,
Ahnung,
aber
Kyron Prinzip, Williams oder so.
Ja, genau, so genau, genau,
sind und, so. Boah, ne, das ist ja, also ich sag mal, im Prinzip, das ist schon, ne, und dann 2-0-2 wird's ja nicht besser.
Ja, da ist ganz vorbei dann.
Also, das sind jetzt auch keine, das steht jetzt, und das, finde ich, ist einfach auch an der Stelle nochmal ein guter Hinweis, also so oder so, in One-Cube-Ligen sind diese Late-First halt echt so richtig, also trade ich immer weg, weil du einfach, ja, steht ein First dran, das ist halt, das hat schon mal so einen gewissen Namenswert halt einfach, aber was du dann reell bekommst, und den trade ich halt auch tatsächlich auch ruhig schon jetzt weg, weil dann die Leute noch nicht wissen, oh, was kriege ich denn eigentlich noch da, so wie wir es jetzt gerade festgestellt haben, was man dann da eigentlich noch so bekommt, und ja, den würde ich auf jeden Fall jetzt auch, also wenn ich da so einen Deal machen kann, wie Shaqiri hier, sofort, ne? Also diese beiden Picks, also für mich ist jetzt Mike Williams, wäre jetzt vielleicht für mich gleichzusetzen, ja, ich sag mal, tatsächlich vielleicht mit dem 202 oder sowas hier vom Wert,
ja,
her.
Ja, für 1QB, genau. Ja, genau.
Genau, in der 1QB, genau, und dann, wie gesagt, Gage, puh, ne, ist halt, nee, irgendwie, keine Ahnung, also was hat der? Vierte Runden Pick Value in der Superflex Liga wahrscheinlich. Genau, und dann hast du so diese Spieler, Mooney und Carter, die sind halt beide so borderline First, Second Round Value, was so ein Draft Pick angeht. Und dann, wie gesagt, hast du diesen 1-0-9 eben. Und dafür, das gebe ich sofort für Javonte Williams aus. Da lege ich sogar noch was drauf. Also von daher, das ist für mich also, wirklich auch ein No-Brainer.
1QB changed halt echt alles. Also so krass, wie diese Picks da abgewertet werden. Weil das dann im Prinzip ist, dass ja, das ist dann in Superflex, ist das jetzt das halt ein Early Second und ein Mid-to-Late Second. Ja. Und das ist einfach beschissen.
Ja, ja, natürlich, klar. Wenn du diese 4 bis 6 Quarterbacks aus den Top 24 Picks rausfallen, dann ja.
Gute Nacht,
na,
Marie.
Gut, Willis wird wohl ein,
du kannst dann Willis tatsächlich
sein in
du,
der,
du kannst
in
dann der da Willis picken, Alter, an den 202, da wird er schon gar nicht mehr da sein. Da kannst du dir dann überlegen, ein schlechtes Quarterback Prospect zu nehmen. Also, ja, soweit ist es dann schon.
Ja. Ja, also das ist schon, nee, von daher finde ich das also auf jeden Fall sinnvoll, hier dann auch diese Picks zu investieren.
Ja. Okay. Gut, ja, so viel zu Javonte nochmal. Und dann kommt der nächste Deal, der ist von Eigler. Und zwar auch hier wieder 12er 1QB PPR Dynasty, also sehr ähnlich. Und er bekommt, ich denke mal, Calvin Ridley. Und er gibt einen 23 First, selbst sagt er vermutlich late, ab. Und dazu noch Jared Patterson, den ja bestechenden Running Back von Washington. Wie schätzt du denn den Deal ein?
Ja, da haben wir es ja, ne? Also wieder, 1QB. Ne? Das muss man sagen. Also Superflex würde ich jetzt, würden sich mir hier die Nackenhaare aufstellen.
Ja, ja.
Aber selbst, boah, 23, bei der 23er Klasse, ne? Boah, wenn, also du gehst von Late aus, wenn es wirklich ein Late-Pick ist, dann sage ich, okay, dann ist es in Ordnung. Aber wenn der dann doch nicht late ist und irgendwo in den Top 5, Top 6 landet in der 23er-Klasse, ich glaube, dann ärgert man sich. Also, ja. Wie gesagt, das ist jetzt wirklich ein Coin-Flip. Wird mir schwer fallen. Also, vor allen Dingen Ridley, wie gesagt, es ist halt echt, also ich glaube, dass du auch für diesen 23er-First, wenn du ihn abgibst, einen besseren Receiver als Ridley bekommen kannst. So, das ist das Einzige, was mich so daran stört. Jetzt gerade, wenn der wirklich nachher late ist und Ridley spielt, dann ist es okay. Dann ist es ein okayer Deal für mich. Aber wie gesagt, zum Glück ist es One QB.
Ja, fair, stimmt. Aber ja, diese 23er Klasse ist halt auch outside von Quarterback einfach so stacked, dass man, ja, ich würde mit dem 23 First gehen. Ganz ehrlich. Weil das Problem ist einfach, was ist denn, wenn Calvin Ridley einfach auch rausbleibt, wenn er halt nicht jetzt zurückkommt und so, dann, ja, ist es, dann könnte das ganz schnell ugly werden aus Sicht des, ja, Ridley-Bekommenden, und daher gehe ich lieber mit der Sicherheit, die mir der 23 First gibt, und ja, Jared Patterson als kleinen Bonus obendrauf. Und damit kommen wir zum letzten Hörertrade für heute, der 8. Und der kommt von Ivan Sörensen, eine 12er Pipeline IDP, PPR Superflex mit 2 Wide Receiver, 2 Running Backs, 2 Flex und 5 IDP Startern. Ivan sagt, ich bin am Umstellen auf 2023 und später. Der Trade-Partner war Middle of Pack und hat 2022 einige Picks. Dürfte 2023 dann oberes Mittelfeld oder eventuell Playoffs werden, also in der 12er ist ja oberes Mittelfeld dicke Playoffs, muss man da was dazu sagen. Da kommt eben die bessere Hälfte in die Playoffs. Aber er scheint halt nicht ein Top-Contender zu sein. Und der Deal sieht wie folgt aus. Ivan Sörensen bekommt Elijah Moore, den 22-210 und einen 23-3rd. Und er gibt ab Amon-Ra, St. Brown, Kadarius Toney und einen 23-4th. Ja. Ich meine, da muss ich gar nicht so viel zu sagen. Ich meine, ja, man muss halt immer den Marktwert auch noch betrachten. Ich bin von Elijah Moore viel überzeugter als von Amon-Ra St. Brown. Aber Amon-Ra St. Brown hat auch was gezeigt. So ist es nicht. Daher muss ich sagen, ja, der irgendwo Value Gap ist jetzt nicht so groß, wie ich es vielleicht irgendwo gern sehen würde. Aber ich nehme im Zweifel auf jeden Fall Elijah Moore vor Amon-Ra. Und dann schaue ich mir den Rest an. Kadarius Toney finde ich schon spannend im Moment. Aber ganz ehrlich, mehr als 2,10 plus 3rd zusammen würde ich eh nicht bezahlen für ihn. Denn wir haben hier schon öfter drüber gesprochen, auch wenn er, als er dann mal für ein paar Snaps am Feld stand im letzten Jahr, nicht schlecht aussah. Verletzungsprobleme waren da. Wir haben die schlechte Production am College. Gibt zwei Erklärungen dafür, aber trotzdem, sie ist halt einfach da. Und was der Typ Offfield macht und einfach, sage ich mal, was da zwischen den Ohren ein bisschen falsch läuft bei ihm, mit dem, was er eben auf Twitter raushaut und so, ist echt ein. Da sind viele Concerns und Red Flags da, weshalb ich einfach nicht sehe, dass er signifikant Wert hat im Moment. Daher ist der Deal für mich dann doch recht eindeutig hier für Ivan. Und ja, Elijah Moore, ich werde keinen Deal quasi ablehnen, wo Elijah Moore diese Seite hat und der größte Teil des Deals ist.
Ja, also ich bin auch auf der Elijah Moore-Seite, aber auch nur leicht. Ich sehe jetzt auch zwischen Moore und St. Brown jetzt nicht so einen Riesenunterschied. Genau, aber dann natürlich 2-10 und den 3rd hätte ich lieber als Toney und den 4th. Ja, Kadarius Toney ist halt echt, man muss halt bedenken, das Regime, das ihn gedraftet hat, ist halt jetzt weg, ne? Das ist so ein bisschen, also so, es ist jetzt auch nicht mehr, ich sag mal, dieser Welpenschutz ist praktisch jetzt auch weg. Wenn der Kacke baut, dann ist der halt weg, ne? Also ja. Das muss man sich immer vor Augen führen und, ja, er kann natürlich spannend sein, aber ich glaube halt auch einfach New York, auch mit Daniel Jones, solange der noch da sein wird, dann wäre das auch nichts. Dafür gibt es auch zu viele Waffen da irgendwie, die irgendwo einen Teil des Shares haben wollen. Und boah, das ist halt alles so eine Suppe. Und ja, Tony, wenn man ihn im Kader hat, okay. Aber wenn mir einer einen Second für ihn bietet, dann ist er sofort weg.
Ja. Also, ich meine, es ist jetzt auch nicht so, der 2-10 dieses Jahr und 23-3 ist jetzt auch kein, werden jetzt
Nein,
auch
ist
keine
kein
Home Runs
Hall.
sein.
Ja, nein.
Aber ja, wir haben es ja schon gesagt. Pick einfach Justin Ross. Über den hatten wir letztens gesprochen. Da ist die Upside da. Heard it here first.
Ja, Justin Ross, witzigerweise habe ich heute noch im Podcast Moving the Sticks von Bucky Brooks und Daniel Jeremiah gehört. Und man muss ja sagen, ich sage mal, auch da sind die Ansichten halt teilweise spannend, aber die haben echt gute Connections, ne? Das darf man bei den beiden, muss man sagen, also wenn die irgendwas sagen und so. Und da ging es schon darum, auch was Justin Ross für ein Talent ist und so weiter und so fort. Und dass sie sich schon vorstellen können, dass der irgendwo Mid-Round gedraftet wird. Ne? Also,
Ja, wenn der
ne, das ist
Drittrunden,
wie,
wenn der Day 2 Capital bekommt, Alter, dann bin ich ja sowas von on board.
die Sache wird die, und das haben sie auch nochmal gesagt, wegen dem Combine. Das Combine, und das ist immer so, weil viele sich ja auch darüber lustig machen, Unterhosen, Olympiade, bla bla bla. Das Wichtigste beim Combine sind eigentlich die Medicals, gerade für solche Spieler, die so Issues haben, ne? Also ich glaube einfach, da kann so ein Spieler wie so ein Justin Ross, also der gewinnt oder verliert da eigentlich fast alles. Wenn da rauskommt, hier, boah, das wird gar nichts mehr mit dir, dann ist vorbei, ne? Dann wird er nicht gedraftet werden und dann bin ich auch komplett raus, wie wir es ja auch schon gesagt hatten. Aber wenn das dann da positiv ist, dann wird's spannend.
100% agreed. Sind echt gespannt und bleiben dran. Jetzt ist Zeit für, ich würde mal sagen, kann man fast sagen, ist ein Mini-Mailbag geworden dann, so eure Themenwünsche. Jetzt habt ihr auch gesehen, wir haben recht viel Zeit allokiert hier in die Hörer-Trades. Sind wir schon fast eine Stunde hier dran und können uns jetzt halt hier so eben diesem kleinen Mailbag widmen, alle Fragen einmal kurz ansprechen und bewerten und starten. Ja, wir hatten ihn gerade, den guten Ivan Sörensen. Er hat uns auch eine Frage geschickt und zwar für Dynasty-Neulinge. Wann und warum sollte man aus Runde 1 raustraden, beziehungsweise wann sollte man reintraden? Ein allgemeiner Überblick jetzt also zu der Wichtigkeit der Runden wäre noch gut und was sollte man denn da beachten? Also hier wirklich mit dem Fokus auch auf Dynasty-Neulinge, Phil. Jetzt bin ich wieder, ich war ja schon der Flo, der Rookie. Falls sich auch der ein oder andere regelmäßige Hörer dieses Dynasty-Neuling-Special angehört hat, versetze ich wieder zurück. Ich habe keine Ahnung. Wann trade ich denn jetzt halt raus aus Runde 1 oder wann rein?
Ja, es geht immer um den Wert, ne? Also das Wichtigste ist halt, ja, und ich glaube, das ist auch vielen gar nicht so bewusst, weil die setzen, also ich habe manchmal das Gefühl, dass einige einfach planlos traden dann, hoch oder runter, wie auch immer. Für mich ist wirklich das Wichtigste, und das sollte man sich, wenn man Startup-Picks tradet, immer oder sollte man immer wieder machen. Ich mache das auch heute noch. Einfach zu gucken, einfach Spieler daneben, macht Mock-Drafts, ne, dann habt ihr ja schon mal so einen groben Anhaltspunkt. Guckt euch, keine Ahnung, Player-Profiler hat zum Beispiel einen Draft-Planner. Also wenn man da praktisch Mitglied ist, dann kann man da sich so eine Übersicht aufholen. Da haben die quasi ihr Ranking in einen Draft verarbeitet, wo man dann einfach gucken kann. Und da hat die Runden, muss man ein bisschen aufpassen, manchmal ein bisschen tricky, wo ich dann auch nicht ganz so mit übereingehe, aber nur als Anhaltspunkt geht's ja. Ich nehme dann auch immer so die Range der Spieler, ne? Dass du ganz grob siehst, okay, welche Spieler gehen in der Range. Und dann frage ich mich, okay, würde ich diesen Trade in der normalen Liga auch machen? Und das ist dann für mich einfach so dieser Punkt, wo ich sage, ja, könnte ich mir vorstellen oder boah, auf keinen Fall. Und gerade, da muss man auch sehr vorsichtig sein, gerade dieser Trend praktisch runter zu traden, der hat ja meiner Meinung nach schon, ich sag mal, das ist richtig und sinnvoll, wenn du einen vernünftigen Wert bekommst. Aber man muss nicht um jeden Preis runter traden. Das habe ich jetzt auch gerade nochmal in den letzten Startups gesehen, weil es, wie gesagt, mittlerweile will es halt jeder machen. Ich hatte den 101, ich habe 11 Leute angeschrieben und keiner wollte hochtraden.
Ja.
Einfach keiner. So. Und in dem Moment, wir sagen das zwar auch, natürlich, wenn ich den 1 und 1 wegtraden kann, ich bekomme dafür einen Haul und ich sage mir, ich bekomme, keine Ahnung, so, also irgendwo eine Menge an Wert, ne, vielleicht noch auch noch Rookie-Picks oder sowas zurück, dann mache ich das auf jeden Fall, wenn ich es machen kann. Einfach, weil dann hat man natürlich irgendwo eine Wertgrundlage geschaffen. Einfach du, ich habe das, glaube ich, schon mal in einem Podcast gesagt, wenn wir jetzt davon ausgehen, 12 Spieler beginnen alle mit 100 Punkten an Value, wenn man es mal so nehmen will. Es ist in der Realität natürlich nicht ganz so, weil der 1 und 1 ein bisschen mehr wert, bla bla bla. Aber wir gehen einfach mal davon aus, jeder geht mit 100 Punkten an die Geschichte, an die Sache ran. Und jetzt könnt ihr diesen 1 und 1 meinetwegen traden und bekommt dafür einen wirklich guten Wert. Ne? Das heißt, spielermäßig bekommt da, ja, ich.
Ja, sag, du kriegst einen Zweitrunden-Pick, also Startup-Zweitrunden-Pick, einen Fünftrunden-Pick und einen 23-First.
Genau, und dann bin ich natürlich irgendwo in der Range wahrscheinlich, und da müsste man jetzt auch wieder halt das, was ich gesagt habe, die Spieler daneben setzen, welche man bekommt. So, und aber dann bist du bei dem, was du jetzt gerade gesagt hast, ungefähr bei einem Paket, was du wahrscheinlich auch für Mahomes annehmen würdest. Oder für Josh Allen. Ich habe zum Beispiel dann 1 und 1 Josh Allen genommen. Aber genau, was du für einen von den beiden annehmen würdest. So, und
stell dir vor, zum Beispiel, du bekommst dann halt für Josh Allen, jetzt nehmen wir vielleicht Trey Lance, geht vielleicht so zweite Runde im Startup im Moment.
Ja.
Denke ich. Also ich glaube, ich
1-12, 1-1 so grob.
Ja. Okay, ja, dann nimmst du von mir aus auch Justin Fields, keine Ahnung. Also so, sage ich mal, so ein, ich wollte jetzt einfach nur den Quarterback-Downtrade machen für Zukunft, weil du bildest ja normal, also gut, du kannst auch dann genau gehen. Du bist natürlich dann flexibel, du hast viele Picks. Weiß nicht, dann nimmst du in der fünften Runde eben irgendeinen Wide Receiver, lass es DJ Moore sein, Elijah Moore, so jemanden aus der Kategorie, und dann bekommst du noch einen First dazu. Und das ist halt ein Deal, bei dem würden, glaube ich, viele dann auch in existierenden Ligen sagen, okay, dafür gebe ich halt meinen 1-0-1 aus. Wenn ihr auf der anderen Seite, das kann man so jetzt, das beantwortet ja auch die andere Frage, wann tradet man rein in die erste Runde? Wenn ihr jetzt euch die Rangers anschaut und jetzt bei uns gerade zuhört und sagt, Alter, ich muss nur Justin Fields, DJ Moore und einen 23 First abgeben und schon bekomme ich Josh Allen und ich bin voll überzeugt, dass da Josh Allen mehr Wert hat, ja, dann tradet für den 1-0-1 auch hoch. Also dann ist es ja auch irgendwo in Ordnung. So muss man sich halt das dann vorstellen. Ich würde es jetzt niemandem empfehlen, weil ich glaube, ja, dafür ist die Ressourcenallokation in diesen einen Spieler dann rein, ist halt ein bisschen heftig. Aber auf der anderen Seite, ja, wenn das halt euer Approach ist, ihr wollt hier top-heavy gehen und ihr denkt, ihr könnt damit die Lücken, die ihr dadurch in euer Roster reißt, auffangen, dann ist das halt euer Approach. Ja. Gerade Dynasty-Neulingen, aber generell würde ich natürlich da immer ganz, ganz vorsichtig sein. Wenn ihr jemand kennt und ihm ein bisschen Tipps gibt, dann auf jeden Fall aufpassen mit diesen Uptrades. Ja. Da kannst du halt dein Roster innerhalb von, du kannst es innerhalb von einem Tag einfach auf Jahre hinaus an die Wand fahren, wenn du zu aggressiv nach oben tradest. Ja, dann jetzt ein ganz, ganz langer Weg zurück irgendwo in Spaßgefilde.
Ja, man stelle sich einfach nur mal diesen Fall vor. Es hat jetzt jemand vor der vorletzten Saison hochgetradet an 1-0-1 und hat dann Christian McCaffrey genommen. So, der jetzt auch noch für den zukünftigen Pick, also ne, das war damals der 21er-Pick, der 21er-Rookie-Pick. So, und in dem Moment, wo Christian McCaffrey, also derjenige hat jetzt schon mal ein dünnes Roster, weil er durch diesen Uptrade einfach schon mal diesen Mid-Round-Starter abgegeben hat. Genau, und dann verletzt sich dieser Spieler, für den du hochgetradet hast, in diesem Fall McCaffrey. Und du hast eben diesen zukünftigen Pick abgegeben. Und jetzt bist du halt, in dem Moment war derjenige halt doppelt am Arsch. Dein Spieler hat sich verletzt, gerade wenn es ein Running Back ist, ne? Ich meine, ein Mahomes oder sowas, das kann man mit Sicherheit noch ein bisschen besser verkraften. Und dieser gute Pick war in dem Moment auch weg. Das ist halt so dieses Szenario. Natürlich, jetzt kann man dagegen argumentieren, ja, was ist denn, wenn die anderen praktisch ausfallen und so weiter und der andere holt jetzt den Titel und so. Klar, ist auch immer möglich, aber du hast einfach mehr verteilt, auf mehrere Pferde gesetzt so ein bisschen. Du hast das Risiko minimiert, dass dein Team quasi von diesem einen Spieler abhängig ist und dass der Roster, wenn du jetzt zum Beispiel 10 Starter hast, gleich ausgedünnt ist. Ne? Also dieser dieser Approach, oder das hast du damit verhindert. Man muss, kann jetzt auch sagen, aber wann und jetzt der Punkt, wann ist denn ein Uptrade auch sinnvoll? Ich finde zum Beispiel, es ist gar nicht so blöd, weil wir haben im Moment in Dynasty-Startups ungefähr, ich sag mal so, die ersten 15 Picks sind halt echt interessant und danach fällt es dann einmal ab. Und dann hast du noch mal so, ich sag mal, ab Anfang der vierten Runde, vierte bis sechste Runde, sowas in dem Punkt, da sind die Spieler, wenn du es dir mal anguckst, die sind eigentlich fast alle, haben alle einen relativ ähnlichen Wert. Und wenn ich jetzt sage, okay, ich gebe vielleicht, habe jetzt meinen Zweitrunden-Pick und meinen Viertrunden-Pick und kann den jetzt traden, trade jetzt von der zweiten Runde in die erste und gehe vielleicht mit diesem Viertrunden-Pick in die siebte oder sowas und in die achte einfach und gewinne oben quasi mehr dazu, als ich dann abgebe. Ne, sowas zum Beispiel. Oder einfach sagen, ich trade ab, ich will zum Beispiel mit zwei Elite-Quarterbacks starten. Ich möchte zum Beispiel, keine Ahnung, Justin Herbert haben an 1-3 und möchte vielleicht trade nochmal in die erste Runde an 1-5 und hole mir noch einen Joe Burrow oder sowas. Ich will jetzt mit diesen beiden jungen Quarterbacks anfangen. Dann kann man das machen und kann dafür auch mit Round-Picks abgeben. In dem Moment scheißt du halt aufs erste Jahr oder auch auf die ersten zwei Jahre. Das kannst du aber machen, weil du einfach diese, in Anführungsstrichen, natürlich, Sicherheit ist immer so ein großes Wort im Football, in der NFL und in Dynasty, aber weil du diese beiden jungen Quarterbacks, die voraussichtlich sehr lange auch gute Quarterbacks sein werden, aber dann mach nicht den Fehler und trade diese zukünftigen Picks weg in dem Moment. Natürlich weiß immer, die haben in dem Moment so wenig Wert, aber das würde ich halt in dem Moment einfach nicht machen. Aber in dem Moment, wenn ich günstig in die erste Runde nochmal ein zweites Mal kommen kann, um wirklich eins dieser Elite-Assets zu kriegen, dann kann man das schon rechtfertigen, das zu machen. Das sehe ich mittlerweile so.
Ja. Ja, im Großen und Ganzen, ja, definitiv. Und man muss auch einfach sagen, es ist ein Unterschied, ob du für einen 1-0-1, 1-0-2, 1-0-3 hochtradest oder halt für einen 1-0-8.
Ja, genau.
Das ist.
Und das sehe ich halt auch nicht, dass es dann irgendwo, wenn die ganzen, ich sag mal, jungen Top-Quarterbacks vom Board sind und eben, ne, ich sag mal, ich würde jetzt wahrscheinlich auch eher nicht für einen Running Back hochtraden. Klingt blöd, aber einfach, weil in dem Moment, wenn du dann hochtradest und quasi ein Loch in dein Roster reißt, dann willst du nicht unbedingt einen Running Back haben, weil die halt schnell, das Fenster sich schnell schließen kann bei denen. Ein Quarterback ist schon ein langlebigeres Asset, besonders so ein Top-Quarterback. Wie gesagt, ich würde würd auch nicht machen, um dann irgendwie, wer geht denn noch? Aber ja, zum Beispiel bei einem Lance.
Ja, kann da man ist das Fenster noch gar nicht aufgegangen. Ja,
so genau, richtig. Genau, den haben wir noch gar nicht in der NFL gesehen. Das ist halt, das ist dann halt schon wieder für mich so ein bisschen, für den hochzutraden. Wenn ich ihn so nehme, okay, dann ist normales Risiko und alles das, aber für ihn hochzutraden, wenn du wirklich viel abgibst, ist dann schon, dann hast du im Zweifelsfall, sitzt du dann halt wirklich nach zwei Jahren Dynasty von einem Scherbenhaufen. Ne? Das kann dir dann halt auch gut passieren. Und also wenn, dann nur,
Ich glaube, da ist es interessant, sich mal anzugucken, woher kommt denn prinzipiell der Gedanke, nach unten zu traden. Das ist, wenn du dir, schau dir einfach an, ADP, schaut euch das, holt euch so ein 12-Team-Draftboard einfach, so ein ADP für 10 Runden. So wie man halt in Sleeper auch reingehen kann und seine alten Drafts angucken kann aus den letzten Jahren. Schaut euch da einfach an, wie sah der Draft aus, den ich 2018, oder der halt einfach 2018 passiert ist, der 2019 passiert ist, 2020, 2021. Und wie schaut das aus, wenn jetzt einer startet? Und dann siehst du einfach, es ist so krass viel Bewegung auf diesem Board unterwegs. Deswegen versucht man halt zu sagen, okay, ich weiß, dass ich nichts weiß. Ich gehe raus aus diesem wertvollen Asset hier vorne, und weil ich weiß, das kann abstürzen. Und es kann abstürzen, weil es natürlich zu alt wird, ja, so wie du halt einfach wusstest sozusagen vor zwei, drei Jahren, Derrick Henry wird jetzt in 2022 kein First-Round-Startup-ADP mehr haben. Aber es kann auch passieren, dass ein Spieler, bei dem du das absolut dachtest, auch abstürzt, weil er halt einfach nicht so gut ist, weil er sich verletzt hat, weil die Situation scheiße ist, whatever. Das heißt, Michael Thomas ist so ein Top-Beispiel einfach. Der war 20, das ist 2 Jahre her, da war der ein Top 3 Dynasty Asset. Ja, da war Quarterback noch nicht so krass wertvoll. Das war noch, oder war das noch nach der Lamar Season? Lass ihn ein Top 6 Dynasty Asset auf jeden Fall gewesen sein. Und zwar inklusive ja. Quarterbacks. Offseason 2020 quasi. Und dann kamen 2 scheiß Jahre und er ist komplett, also so abgestürzt. Und er ist jetzt noch nicht mal so alt und er war damals halt auch jung. Das heißt, du hast keine Sicherheit da vorne, außer, und das ist halt das, was man sich immer denken muss, die einzigen, also die Spieler, die glaube ich sportlich jetzt halt so über alle Maßen hinweg uns Sicherheit geben, das sind halt diese 3 Top-Top-Quarterbacks, die wir da haben in der Liga. Mit Mahomes, mit Allen und mit Herbert. Die auf der einen Seite halt aus Real-Life-Football-Life so aussehen, so, also wie sicher kann man sich bei Spielern schon sein, dass sie wirklich gut sind. Und zweitens scoren sie halt auch Fantasy-Punkte. Und das ist einfach was. Und sind jung. Also deswegen sind die so klar drüber. Und deswegen sind für die 3 hoch zu traden, ist wiederum eben eine andere Geschichte. Da bin ich deutlich mehr bereit als bei anderen Spielern.
Ja, ich würde, glaube ich, sogar halt so ein Joe Burrow halt auch irgendwo schon inkludieren. Auch wenn das Top-Upside halt schon ein bisschen fehlt, natürlich, klar. Aber den sehe ich schon auch irgendwo in der Riege, wo man sagen kann, da kann man schon irgendwo rechtfertigen. Also ich sehe jetzt nicht irgendwie, dass der in den nächsten 3 Jahren seinen Job verliert.
Nee, also klar, das ist so gar kein Thema. Aber
darum geht es mir halt.
Was ich letztens, und das hat mich auch wieder, ich glaube, ich weiß nicht, hatte er die höchste Touchdown-Rate aller Quarterbacks letztes Jahr? Auf jeden Fall Top 3, glaube ich. Also wirklich, an sich, im Passing-Game, sage ich mal, der hat, was Touchdowns angeht, der hat richtig gut gescored. Der war letztes Jahr Quarterback 10 nach Points per Game. Was ist die Upside von Joe Burrow? Das ist das Problem daran. Wir spielen ja immer noch Fantasy-Football. Ja, der kann seinen Wert halten, weil den Leuten taugt, dass er ein guter Quarterback ist. Aber kann Joe Burrow eine Top 3 Fantasy-Season spielen? Ich weiß es nicht. Ich kann es mir im Moment noch nicht vorstellen.
Gute Frage. Ja, also ich sehe schon auf jeden Fall irgendwo Top 5, Top 6 Upside schon für eine Saison. Boah, einfach mit den Waffen, Waffen so, und ich sag mal, wir haben gesehen, wozu zum Beispiel ein Tom Brady fähig war.
Ja.
Ne? Also der hat einfach, und ich sag mal, der war nun im Vergleich zu Burrow ist ja im Vergleich zu ihm schon wirklich absolut mobiler Quarterback.
Ja,
und ich glaub, bei Burrow wird es auch wieder ein bisschen mehr kommen, dieses Scramblen. Ich glaube einfach, letztes Jahr war er einfach sehr, sehr, ich sag mal, bedacht, einfach nichts zu machen, weil er gerade aus dieser schweren Knieverletzung zurückkam. Und jetzt mal gucken. Man kann da einfach, das ist jetzt reine Spekulation, darauf kann man so ein bisschen hoffen, dass er irgendwo in eine Rushing Range kommt, dass man eben dieses Top 5, Top 6 Upside schon sieht. Ich glaube schon mit Passing Effizienz. Genau, Effizienz kann man das schon eine Menge machen, und genau, also
Sie müssen
sich darüber streiten, für welche Spieler jetzt.
Klar, ja, klar, natürlich, aber ist so, ja. Joe Burrow ist ein interessanter Spieler, waren wir, glaube ich, also war ich auf jeden Fall zu low for the season, aber also das ist für mich klarer Sell-Kandidat eher. Deswegen tue ich mir schwer, ihn da zu den anderen Kandidaten dazu zu rechnen.
Ja, für mich da und so ein bisschen so ein Anhaltspunkt, so auch welcher Spieler kann es praktisch aushalten, wenn er ein Jahr komplett ausfällt, wenn er sich schwer verletzt und ein Jahr ausfällt praktisch und wer dann, ich sag mal, einigermaßen wertstabil bleibt. Und wenn man sich diese Frage stellt und sagt, boah, Jonathan Taylor, ne? schwierig. Auch Najee Harris, ich bin großer Fan, ich nehme ihn auch in der Mitte der ersten Runde, gar kein Problem, aber auch da, schwierig, ne? Da muss man sich wirklich dann die Frage stellen
und
man jetzt ein 1, bitte?
Da bist du eigentlich, was diese Spieler angeht, die ihren Wert halten, eigentlich nur noch bei Chase und Jefferson, aber das sind Wide Receiver und sowieso ein bisschen beschränkt dadurch.
Ja, und auch da ist natürlich die Frage, ein Jefferson ist gut, aber man stellte sich vor, jetzt reißt er sich das Kreuzband, ein Jahr später ist Cousins weg, so, und er muss mit einem Rookie-Quarterback spielen, er wird gut performen, also, ne, aber wird er ein Top 10 Fantasy-Receiver mit einem Rookie sein? Keine Ahnung. Ne? Kann sein, kann, muss aber nicht. Und dann ist er in dem Moment, dann ist er 25, ne? Wird 26, also in diesem Szenario. Und dann, ich sag mal, und dann wird es schon so, ja, okay. Ne? Könnte sein, könnte aber nicht sein. Also ich, wie gesagt, da bin ich jetzt dann ne, auch irgendwo an dem Punkt, dann, das ist natürlich auch ein Spinner-Szenario irgendwo, aber das muss man sich halt fragen und dann bist du halt irgendwo in einem Michael Thomas-Szenario. Ne? Mhm. Das ist halt der Worst Case. Michael Thomas, muss man auch fairerweise sagen, das ist halt, so, also viel beschissener hätte es nicht laufen können. Er war damit zwar ein klarer Sell als Wide Receiver 1, aber es war halt schon irgendwo ein Worst, oder ist ein Worst Case-Szenario.
Ja. Juju war der davorige Wide Receiver 1 gewesen.
Ja, ja, uiuiui, also. Das ist wirklich, okay, fair, ja, das ist vielleicht, also gut, der hat halt nicht seinen kompletten Wert verloren, aber schon ja. Natürlich krank, ja, ne? Ja. Also das ist schon Wahnsinn. Ja, genau, und das ist einfach, also ihr hört es ja schon, was für Spieler da so in der ersten Runde waren.
Todd Gurley, Alter.
Ja.
Man kann da viele Namen nennen. Le'Veon Bell. Und so, wie hoch die einfach noch vor 2 Jahren waren. Also, ja, oder 3, ja, dann natürlich. Lass es mal 3 sein.
Ne? Ja,
also,
Ezekiel Elliott, ne?
Ja. Ja. Also bei manchen weißt du das, weil du halt weißt, okay, das ist ein 24-jähriger Running Back oder 25, der ist halt in 3 Jahren einfach nahezu nichts mehr wert, aber bei anderen weißt du es halt nicht. Juju hätte jeder gesagt. Das war so, wie wir jetzt über Justin Jefferson und Jamar Chase reden.
Ja. Ja.
Das dann gerechtfertigt war oder nicht, ist ja egal, aber in dem Moment hat der Markt das so gesehen. Und
ja, natürlich.
Genau. Ja, also, da seht ihr schon. Es ist sehr schwer und das ist auch das, was diese frühen Picks halt so teuer macht und warum auch jeder das nicht billig abgeben will, weil man natürlich diese Sicherheit eigentlich will in dem Spieler. Ist halt trügerisch, eventuell. Genau. Mhm. So viel dazu. Genau, also, spannend auf jeden Fall.
Ja. Eine Sache zum Traden innerhalb des Drafts möchte ich noch sagen. Mhm. Und zwar, wenn ihr jetzt ein Startup habt, und wir haben es ja gerade schon mal kurz angedeutet, Rookie-Picks. Mhm. Ich würde immer probieren, irgendwo nochmal, also aus dem Startup irgendwie 1, 2 Rookie, also zum Beispiel 23er First mit einzusammeln. Weil, ganz einfach, ich sag mal, man kann zum Beispiel, ich würde sagen, ein 5. oder 6., sagen wir mal ein 6. Runden Startup-Pick. Kannst du, glaube ich, straight up für einen 23er First traden, bekommst wahrscheinlich sogar noch einen 11-Runden-Pick zu dem 23er First. Mhm. Wenn du im Startup drin bist, die Leute sehen, was ist auf dem Board und allem drum und dran. Und das muss man immer machen, weil ein 23er First wird, sobald wir in einem Jahr, also ein Jahr vor, in einem Jahr sind, ist wahrscheinlich der 23er 101 ein First-Round-Startup-Pick.
Mhm.
Also, nee, beziehungsweise nicht wahrscheinlich, also sehr, sehr wahrscheinlich. Und ich glaube, danach, ich sag mal so, die 1-2 bis 1-5 oder sowas werden auch mindestens in Top 4 Runden gehen.
Ja, locker. Das auf jeden Fall.
Also,
auf jeden
Top 3 bestimmt.
Mindestens. Ja, genau.
So, und also das muss man einfach nur an der Stelle, und da darf man sich auch nicht von dem aktuellen Draft täuschen lassen. Und selbst da sehen wir schon, wie die Picks nach oben klettern, wie sie immer früher gehen. Aber ich glaube, damit kannst du halt extrem, wenn du diese Mid-Round-Picks irgendwo für 23er First abgeben, und da sind die Leute auch bereit zu, sobald sie sehen, okay, ich habe jetzt ein Win-Now-Team, drafte ich jetzt, sieht jetzt einer. Mhm. Der hat jetzt in den ersten Runden eben diese ganzen Win-Now-Assets eingesammelt und jetzt sieht er, okay, ich will jetzt angreifen, mein Team wird gut sein. In dem Moment weißt du, alles klar, oder in dem Moment sind die Leute auch gesprächsbereiter als vorher, ne? Wenn sie alle sich auf die Fahne geschrieben haben, nein, ich trade nur runter, ich möchte eine Value mitnehmen und so. Aber wenn sie dann ihr Team erstmal sehen, dann geht's auch los. Und das habe ich auch gemerkt, wie gesagt, ich habe ja gerade eben erwähnt, ich habe in dem Startup erst das Traden, also jeder wollte nur runter traden, dann haben die Leute auch ihr Team beisammen gehabt, so. Und dann habe ich halt irgendwie, wie gesagt, gegen diese Mid-Round-Picks eben noch diese Picks einsammeln können, bin ich dann auch rausgegangen. Also das war schon spannend zu sehen auf jeden Fall, wie sich das dann auch innerhalb eines Drafts diese Dynamik entwickelt.
Ja.
Also das ist schon auf jeden Fall spannend.
Ist ja auch.
Ja, das wollte ich auf jeden Fall nochmal sagen.
Und das Ding ist, das ist ja auch denen gegenüber, die das dann machen, die dann risikobereiter werden, kein Vorwurf, oder das ist jetzt nicht schlecht von denen gemanagt oder gemacht. Es ist ja einfach völlig logisch, dass sich in einem Startup, je nachdem wie halt das Board fällt und wie es für dich fällt, ändert sich die Strategie halt und ändert sich natürlich auch die Evaluation von Picks. schmeiß das nicht sofort raus, bevor der, ja, bevor der Draft losgeht, sondern du guckst halt, wie entwickelt sich das und wo kann ich jetzt für mich irgendwie ein Edge finden, und dann sind wir ganz schnell in diesem Dynasty-Modus, wo du halt unterschiedliche Wege zum Erfolg hast, und deswegen ja, müsst ihr dranbleiben, auch wenn, ist auch nochmal ein guter Tipp, glaube ich, generell, wenn am Anfang nichts geht, genau, einfach mal gucken, wie entwickelt sich ein Draft. Deswegen heißt das nicht, dass jemand garantiert völlig ja, nicht verhandeln will oder nicht traden will, nur weil er es halt vor 2 Tagen noch nicht wollte.
Genau, genau. Und da, wie gesagt, da kann man ja auch nachgucken. Man sieht ja dann, was die Leute für Spieler haben. Und wenn man sich gerade mal wieder darüber aufregt, dass jemand 5 Stunden lang nicht pickt, dann kann man schön mal die anderen Roster durchgehen, mal gucken.
Ja.
Oh, wer hat denn jetzt hier Dalvin Cook und Alvin Kamara?
Genau. Ja, ja.
Also, und hat dann irgendwie diese Win-Now-Assets. Das kristallisiert sich dann halt relativ schnell auch raus.
Ja,
und
ja.
Dann einfach mal nachfragen. Ne? Es wird sicherlich auch einige geben. Und ja, also wie gesagt, ich würde es halt wahrscheinlich eher nicht machen, außer ich bekomme für meinen 23er-Pick echt einen guten Value. Aber die Sache ist die, wenn ich im Februar 22 einen Startup-Draft mache, oder im Frühjahr 22 einen Startup-Draft mache und diesen 23er-Pick dann habe, der ist halt irgendwo, ja, 1,5 Jahre entfernt.
Ja.
Und genau, und deshalb bekomme ich da halt nicht den vollen Value für, und ich würde den halt auch dann erstmal behalten. Und selbst wenn man ein Win-Now-Team ist, den bekommt man im September dann auch noch ganz gut weggetradet. Dann ist der Wert vielleicht schon mal ein bisschen mehr, oder, ne? Also später auf jeden Fall.
Ja, ja, absolut. Genau, ja, wir wollten eh, du hattest ja eh gesagt, das war ja eh für dich auch ein gutes Thema, nochmal über Startups zu sprechen im Moment. Es ist ja gerade Startup-Season und die kommt auch weiter. Deshalb jetzt hier mal ein bisschen längeres Segment nochmal, und danke Ivan für die Frage, war ein schöner Aufhänger, konnten wir uns nochmal ein bisschen austauschen dazu. Wenn ihr da noch mehr hören wollt, wir haben da eine zeitlose Folge aufgenommen, die 002. Ja, müsst ihr ganz weit zurückgehen in unsere Historie. Da geht es um Startup-Strategien. Da ist, ich glaube, 2 Stunden sprechen wir drüber. Da hat sich an und für sich natürlich nichts geändert. Also auch wenn da vielleicht der ein oder andere Spieler, den wir da nennen, hat sich vielleicht geändert. Aber prinzipiell ist alles, was so Taktik angeht oder Denken darüber, ist ja nicht anders als vor einem Jahr.
Was sich wahrscheinlich geändert hat, ist unsere Nervosität.
Ach so, ja, das vielleicht. Das weiß ich, ja, das kann gut sein.
Aber ja, eigentlich müssten wir es nochmal nachhören, was
ich habe keine einzige so Folge von uns jemals angehört.
So ich auch komplett. Nicht. Also, finde ich auch fürchterlich.
Ja. Ja. Aber, also ich fand es nicht mehr schön. Ich finde es halt langweilig, ehrlicherweise.
Ja, ja.
Genau. Ja. Deswegen. Ja. Genau, das nur noch als Empfehlung, und damit rüber zum nächsten Thema von Marte. Der sagt, ganz vergessen, dass ihr noch Themenvorschläge für diese Woche gesucht habt. Ist jetzt vielleicht etwas kurzfristig, aber Folgendes hätte ich im Angebot. Kein Problem, Marte, wir regeln das. Tipps und Tricks, wenn man einen Orphan übernommen hat. Geht ihr die Kader-Liga-Analyse genauso an wie bei euren sonstigen Teams, oder gibt es ein paar Punkte, auf die ihr besonders achtet? Also, vielleicht...
Erzähl doch erstmal...
Genau.
Ja.
Sorry?
Erzähl doch erstmal, was ein Orphan überhaupt ist. Oder wolltest du das okay. gerade tun?
Nee, das wollte ich tatsächlich nicht tun. Ich hab's vorausgesetzt, das stimmt natürlich. Also ein Orphan ist prinzipiell ein Team, das einen Manager abgibt in einer Liga. Kennt ihr vielleicht selbst, dass jemand mal aufhört und dann ist dieses Team eben frei geworden. Das übernimmt jemand Neues. Und dieses Team, das ist eben ein Orphan. Also ein managerloses Team. Und ja, wie geht man damit um dann quasi? Gute Frage tatsächlich. Finde ich echt interessant. Ich habe auch das an und für sich, also weiß nicht, ich habe jetzt halt mal ein paar übernommen mittlerweile, ja. Und es ist spannend. Prinzipiell finde ich, es ist schon ähnlich natürlich zu dem, wie ich meine eigenen Teams manage, aber was halt der große Unterschied ist, du kommst in eine gewachsene Liga rein. Irgendwie keiner kennt dich und du kennst auch von den anderen niemanden, und deswegen finde ich so das Interessanteste dabei ist, neben dem, dass man natürlich erstmal guckt, okay, wie sieht denn das Team aus, in welcher Situation befinde ich mich, kann ich angreifen oder nicht, lohnt sich es einzureißen, wie auch immer, bin ich schon im tiefsten Rebuild, das muss man natürlich sowieso machen so ein bisschen, aber ja, ich glaube, da brauche ich euch jetzt nicht erzählen, wie das funktioniert. Und das andere ist dann, und das finde ich halt spannend, irgendwie mal eben die Liga an sich zu analysieren. Und zwar, welche Teams sind hier Contender, wie sind die aufgebaut, wer hat vielleicht Schwächen, wer ist so ein Pretender, bei dem ich schon glaube, oh, der will bestimmt angreifen, aber ich glaube, der ist eigentlich scheiße. Da wird das Team vielleicht dann doch, da fallen die Räder ab dann unter der Saison. Also solche Geschichten und solche Späße mache ich und gucke halt dann wirklich, okay, mit wem will ich eigentlich traden? Und da versuche ich halt dann dran zu bleiben. Und ich glaube, bei einem Orphan ist es nochmal wichtiger als bei einem anderen, bei einem regulären Team, dass du aus dem Startup schon raus mitnimmst, dass du halt aktiv bist, dass du die Manager kennenlernst, was habt ihr so für Vorlieben quasi und ja, irgendwo, wie ist deine Strategie und ja, der Klassiker. Erstmal gucken, welche Team-Logos haben die denn so? Also, welchen Packer kann ich meinen Davante Adams noch verkaufen oder so? Also, ja klar, also selbst solche Kleinigkeiten, auf die gucke ich dann halt, wenn sowas losgeht quasi.
Ja, also finde ich auch. Also man hat natürlich den Vorteil, du weißt schon, wer gut ist und wer schlecht ist. Ne? Das,
Ja.
also ich sag mal von den Teams her, wie die Teams aufgestellt sind. Du hast den Vorteil, du kannst gleich sehen, okay, hier gibt es ein Team, das wird die nächsten 2 Jahre dominieren. Alles klar, ich hau jetzt hier meinen Davante Adams zum Packers-Fan. Ne? Das ist so, ist ja oft so, ne? Dass dann wirklich es diese Teams schon gibt, die dann wirklich einfach gut sind und dann kannst du halt entspannt in Rebuild gehen. Oder aber wenn dein Team, wenn du wirklich so ein Loaded-Team übernimmst, was irgendwo selten der Fall ist, oh Wunder, dann ja, kannst du natürlich auch gleich angreifen, weißt gleich Bescheid, du weißt früher, woran du bist. So muss man einfach wahrscheinlich sagen. Und was ich zum Beispiel mache, wenn ich einen Orphan übernehme, dann schaue ich in die League-Historie. Dann gucke ich erstmal, wie viele Trades hat der jeweilige Owner gemacht und was für Trades hat der jeweilige Owner gemacht. Einfach mal zu schauen, so einfach mal gucken, was ist da so gelaufen. Und dann siehst du auch schon, okay, waren da jetzt extrem einseitige Deals bei oder ne, faire, hat derjenige faire Deals gemacht oder ne, wie auch immer. So, und dann kann man, daraus kannst du auch schon viel lesen. Du siehst auch zum Beispiel, wenn da Teams gar nicht auftauchen, die zum Beispiel dann gar keine Trades machen, dann weißt du, okay, dann schreibst du einmal kurz, sagst mal Moin. Ne, so und so sieht's aus, ich möchte vielleicht Spieler XY loswerden, hast du Interesse? Dann wartest du mal ab, ob der auch antwortet. Und dann, sonst kannst du der halt einfach, also ich probiere auch eigentlich relativ kurzfristig alle Mitglieder anzuschreiben. Irgendwo, ne? Also ich probiere, ja, meistens, wie gesagt, mit irgendeinem Trade-Thema gleich, wenn ich gleich irgendwo sehe, okay, das könnte passen, also dann probiere ich gleich so mit, oder, naja, also nicht unbedingt Smalltalk, aber zumindest mal so ein bisschen auf Tuchfühlung zu gehen, okay, antwortet der, ne, hat der Bock, möchte der traden, so, ne, wie sieht er sein Team? Und ich finde, das ist auch, also wenn man diese Zeit sich nimmt, das ist meistens auch von Vorteil.
Ja, echt spannend. Das ist auch ein geiler Tipp. Habe ich selber noch nie gemacht, muss ich sagen. Hier die League History dann quasi so durchzugehen. Nice.
Du
Das.
kannst mittlerweile bei Sleeper wirklich schon Trades zu einzelnen Ownern filtern.
Ja,
Also du kannst
das kenne
praktisch,
ich.
Owner, genau, das ist halt, ja, aber unsere Hörer
Ach
vielleicht
so,
nicht.
ja, so, sorry, ja.
Genau, also
Wir machen einen
du kannst,
Podcast, wir unterhalten uns gar nicht normal so.
nee, genau, nach einem Jahr, das ist dir auch aufgefallen. Ja, ja, wie gesagt, also das ist halt echt, du kannst jeden Owner wirklich anklicken und dann mal die Historie dazu anschauen. So, ich glaube zumindest das letzte Jahr. Ne, da kannst du halt
Du kannst da auch,
wirklich,
du
da
kannst ja
siehst.
auch in Previous Leaks gehen dann einfach und dann gehst du einfach in
Ja,
diese.
genau, ja,
Es ist
genau.
ja, du kommst
Das.
bis zum Anfang zurück.
Genau, da kannst du dir auch noch den Draft angucken und so weiter, wer
Genau,
da was für
ja.
einen
Habe ich vorher
Mumpitz
gerade
gemacht
zum
hat.
Startup-Thema nochmal geguckt. Ich dachte, ich hatte in der Liga den 101 weggetradet. War gar nicht so. Es war irgendwie 107 oder 108 oder so. Und das kann man jetzt nochmal hier zurück einwerfen, weil ich es dann gesehen habe. Ich dachte, komm, sag's jetzt nicht, aber nachdem du das schon gesagt hast, das ist ein klassisches Beispiel. Ich habe dann rausgefunden, ich habe Davante Adams und Myles Gaskin verkauft und gekauft dafür. Jalen Hurts, dann den 5-1, den habe ich nicht gepickt, den habe ich wiederum weiter getradet, ist ja auch, also habe ich jetzt nicht mehr nachvollzogen, und einen 22 First. Und das ist jetzt 22, ich weiß nicht, 107 oder so geworden. Also Mittelklasse. Weil auch der Owner hat leider, das ist halt Pech, ich meine, Davante Adams, First Round Starter Pick, das war zu dem Zeitpunkt halt hart, das ist value-mäßig, war das offensichtlich, es war darauf ausgelegt, dass ich, die Championship zu holen, an 1-0-1 CMC gedraftet, um das Ganze zu zementieren quasi, also da war alles und dann, ja, geht's halt nicht auf, weil du CMC verletzt dich, Adams hat eine super Saison gespielt, aber keine 2020er Saison und dann geht's halt schnell dahin und da sagen, da möchte ich nicht wieder zurücktraden, ganz ehrlich, nehme ich meine Seite lieber.
Ja, klar. Selbst ein Hurts allein ist ja schon mehr wert als ein Adams.
Ja, ja. Habe ich auch schon gar nicht mehr. Also ist ja dann auch schon wurscht. Ist er schon wieder weitergetradet. Also das sieht man ja dann. Ja. Es hat mir ja schon gereicht, dass er dann auch mal den Wert nochmal sich im Wert entwickelt hat. Und ja, dann geht es halt immer weiter. Und das ist auch ein weiterer Vorteil, um nochmal zurückzukommen zu dem vorherigen Ding. Wenn die Spieler, die man da weiter unten genommen hat, dann im Wert steigen, kann man sich von denen auch wieder easy trennen. Das sind diese Wertsteigerungen, die man halt da mitnehmen kann, die bei einem 107, 101 schwerer zu erreichen sind.
Ja, klar.
Genau. Ja, aber zurück zum Orphan. Das heißt, ich gehe zurück, ich gucke mir die League History an, ich schaue mal so ein bisschen, was geht da und ansonsten, ja, einfach analysieren und halt aktiv sein, glaube ich. Das ist so ein bisschen das A und O dabei.
Ja, und was ich auch noch als Tipp mitgeben kann, wenn ihr gerade in der Liga neu seid und habt dann eben besagtes gemacht und euch vorgestellt, erstmal im League-Chat, so das gehört sich eigentlich, finde ich, ne, das ist so ein bisschen, weiß ich nicht, das macht auch nicht jeder, aber ich finde schon, so sich mal kurz eben vorzustellen, wenn man neu in der Liga ist, das sollte man schon tun. Und und wenn du dann die Leute heranschreibst und so, und die Liga, du merkst, alles klar, es reagiert niemand auf die Vorstellung und es reagiert einfach auch niemand auf die Privatnachrichten. Dann muss man auch ganz klar sagen, dann weiß man meistens schon, warum das Team überhaupt verlassen wurde. Und dann würde ich auch nicht zögern und sagen, ey, pass mal auf, würde ich einen Commissioner, über den du ja wahrscheinlich in die Liga reingekommen bist, würde ihm schreiben, pass mal auf. Ne, so und so, ich habe das Gefühl, die Liga ist komplett inaktiv, ist nicht mein Ding, ich bin wieder raus. Ja. Also würde ich, weil solche Ligen, boah, die, also wenn das schon am Anfang so gleich, ich sag mal, natürlich, es kann immer, ne, also ich würde schon irgendwo 2 Tage Zeit geben oder 3, einfach, ne, einfach mal zu gucken, gerade in der Offseason so, okay, ne, aber boah, wenn das schon so ist, ey, dann musst du eigentlich wieder, also ich habe jetzt auch gerade bei einer Liga so gemacht, ich habe dann ein Team übernommen und das war halt eben genau so.
Ja.
Und dann habe ich auch gesagt, komm, ne, leider nichts für mich.
Ja, ist halt so.
Ja. Man muss dann auch so, also weil es bringt halt keinen Spaß, ne?
Ja. Und
dann kann man auch besser sagen, okay, bevor ich jetzt hier irgendwie anfange, irgendwie, oder du kannst dein Team dann halt auch, wenn keiner aktiv ist, kannst dein Team halt auch nicht umkrempeln. Ne?
Ja,
das ist halt ein Problem dann, ne?
Ja.
Genau. Und dann muss man einfach sagen, okay, komm, ciao.
Genau, das ist so. Ja, völlig fair. Und so viel zum Thema Orphan übernehmen von Marte. Danke nochmal und wir können rübergehen zur Frage von Pitti. Er hat sie dir gestellt, daher Moin Johnny, gerade erst eure Folge am Hören. Ihr fragt ja nach Themen für kommende Woche. Ich fände mal ein bisschen Input zu High Volume interessant, also 10 Ligen und mehr Spielen. Was sind maximale Ownership Percentages, die ihr anstrebt? Wie variiert ihr eure Strategien? Quarterback Heavy, Stud Wide Receiver, Stud Running Back, Punt Running Back und so weiter. Was würdet ihr grundsätzlich anders machen, wenn ihr wenige oder viele Ligen spielt? So. Wie handelst du denn das?
Ja, also für mich, also ich gebe jetzt mal so ein bisschen der Reihe nach, also Ownership Percentage, ich probiere es, keinen Spieler über 50%, also in über 50% meiner Ligen zu ownen. Egal wie überzeugt ich von einem Spieler bin, es kann halt immer, ich sag mal, so ein Deshaun Watson-Szenario, so ein Cam Akers-Szenario, so ein Travis Etienne-Szenario, etc., etc., kommen. Ne? Also es ist immer die Möglichkeit, dass ein Spieler irgendwo abfällt. Und dann möchte ich bitte nicht in mehr als der Hälfte meiner Ligen betroffen sein. Und selbst 50% finde ich schon viel. Also wahrscheinlich, ich habe, glaube ich, niemanden irgendwo über 35-40%.
Ja, ich kann dir da im Prinzip großenteils zustimmen. Ich habe ja, du hast Cam Akers genannt. Den hatte ich in, glaube ich, 55%. Ich glaube, in 5 von 9 Ligen halt letztes Jahr. Mhm. Ja. Alter, war das schmerzhaft.
Ja, natürlich. Das ist dann das gerade. Also hier muss man vielleicht nochmal unterscheiden. Wir reden hier von Spielern, die auch wirklich was wert sind. Wenn ich jetzt einen John Bates in allen Ligen vom Waiverwire aufnehme, dann und ich dann vielleicht 100% Ownership habe,
genau,
dann habe ich da keine Schmerzen mit, weil ich den halt für $0 vom Waiver aufgepickt habe. Also bei diesen Spielern ist es halt völlig scheißegal.
Ja.
Nur, wie gesagt, bei Spielern, die was wert sind, darum geht es hier auch.
Top, top. Also ich hätte auch kein Problem, ganz ehrlich, wenn jetzt das ist ja wie in Rookie Drafts am Ende. Wenn ich einen Spieler habe, den ich halt super gern mag und der ist an 2-6 halt da, dann ist mir das auch egal, dass ich ihn schon überall habe. Dann picke ich ihn halt auch wieder. Das ist mir völlig wurscht. Also alles, was da im Startup so abrunde, weiß ich nicht, 8-9 rumschwimmt, da hast du eh so viel Varianz drin. Da kann dir, ob dir der Spieler dann abkackt, ist dann auch egal. Ja, das wird dein, das erschüttert jetzt dein Dynasty-Team nicht. Aber ja, wie du sagst, es gibt diese anderen Cases, wenn die halt sehr viel Value haben, dann kann es schon wehtun. Und es geht halt schnell mit so einer Verletzung oder ja, Vergleichbarem. Das tut weh. Daher, ich hab mich auch so ein bisschen an diese 50%-Ding dann angenähert, weil ich halt einfach auch ein bisschen, die ist schon ein bisschen random, aber es liegt halt daran, dass ich genau das letztes Jahr erlebt habe und dachte mir, boah, Alter, das fickt dich halt einfach so hart. Da habe ich mir gedacht, ey, komm, das darf einfach nicht mehr als die Hälfte der Teams irgendwie betreffen. Und was ich da, finde ich, noch interessant dazu habe, ich unterscheide auch nochmal, ich will die Spieler auch nicht in jedem Contender haben. Im Rebuild,
klar,
ganz ehrlich, im Rebuild ist Rebuild. So, keine Ahnung, da ist es ja auch nicht so schlimm, wenn mir ein Spieler ein Jahr ausfällt. Im Zweifel.
Ja, gut, aber der Wertverlust,
den klar, ich da halt natürlich, bedenken, ne? Natürlich muss ich den bedenken, aber trotzdem bin ich dahingehend ein bisschen entspannter. Ich finde es noch schlimmer, wenn ich halt, weiß ich nicht, ich habe in einem Jahr, wenn ich halt 15 Ligen spiele, ich bin vielleicht 6-7 Mal Contender, ja, dann hätte ich halt gar keinen Bock darauf, 5 Mal Derrick Henry zu haben. Das wäre mir einfach zu rough.
Nee.
Weil dann ist halt so eine komplette Dynasty-Season sofort im Arsch, wenn der sich verletzt.
Ja, genau. Und genau, das ist ja auch sicherlich ein wichtiger Punkt, weswegen ich auch irgendwo eher bei den, ich sag mal, bei einem Drittel eher liege pro Spieler, weil genau dieser Punkt, den du gesagt hast. Also man muss jetzt auch mal ganz ehrlich sagen, wenn du halt eine gewisse Anzahl an Ligen spielst und auch alle mit einem Einsatz spielst, dann ist natürlich auch irgendwann ein gewisser Einsatz einfach, genau, der eingesetzt wird, so, ne?
Ja.
So, letztlich, natürlich, selbst im schlimmsten Fall, man sollte das immer so auslegen, dass man es immer bedienen kann, auch wenn man mal in keiner Liga irgendwo was holt, ne? Das ist, ich sag mal, das ist so. Aber letztlich, irgendwo sollte schon das Ziel sein, dass wenn du irgendwie, sagen wir mal, 20 Ligen spielst, und wir sagen mal, davon sind jetzt 8 im Rebuild, die sowieso hinten rüber sind, dann hast du jetzt noch 12, sagen wir mal, 12 Contender-Teams. Und dann sollte schon, wenn du dann da mal sagst, wie gesagt, in 6 Ligen habe ich den einen Spieler, in 6 Ligen habe ich den anderen Spieler, die also einfach da zu variieren, einfach um auch am Ende, wie gesagt, irgendwo deinen Einsatz wieder rauszubekommen. So, das ist so immer auch der Anspruch, den man, finde ich, irgendwo mindestens schon haben sollte. Und dass man dafür ist es einfach wichtig, damit, dass du da auch eben variierst. Und das ist ja, ich sag mal, nichts anderes, wenn wir jetzt wieder, ne, wie war es nochmal, Finanzpodcast, ne? Wenn du jetzt Aktien anlegst, dann legst du in der Regel auch, setzt du auch nicht alles auf ein Pferd. So, das ist halt, glaube ich, ganz normal und deshalb sollte man da so ein bisschen variieren, was die Spieler angeht. Aber ich sag mal, ist ja auch langweilig, immer den gleichen Spieler zu haben, oder?
Ja.
Also einfach auch schon aus Production-Sicht so.
Genau. Du weißt ja auch nicht, du kannst ja auch bei einem Spieler einfach mal falsch gelegen haben. Also auch das ist ja er kann eine schlechte Saison spielen, muss ja gar keine Verletzung sein. Kann ja auch so enttäuschen. Und das bringt uns ja rüber eigentlich auch zu den anderen. Also Pitti sagt ja hier auch, es gibt ja mehrere Strategien irgendwo, die man fahren kann. Inwiefern variiert man da? Und das ist ja vielleicht so, Aktienmarkt, du investierst sowieso nicht in die gleiche Aktie, okay, aber du investierst ja auch nicht alles immer in die gleiche Branche vielleicht und sagst, nee, es muss Nahrungsmittel oder Energiesektor
sein. Kernkraft.
Genau. und das heißt ja, auf jeden Fall. Also ich variiere schon bei meinen Ligen irgendwo, weil ich finde, man denken wir zurück, 2019 war diese krasse Saison mit diesen Quarterbacks, die einfach viel getragen haben. Oder war das 2020? Ich glaube, es war 2020, den Quarterbacks. 19, 20, keine Ahnung, also irgendwie so. Und dann gab es halt die Saison, da hat halt CMC einfach komplett abgerissen und die Liga gewonnen. Und es gibt dann immer diese, ja, ein bisschen Überreaktion auch vom Markt darauf. Genau so gewinnt man seine Fantasy-Football-Season. Genau, 2020 waren ja die Titans, die alles gewonnen haben. Deswegen haben wir 2021 alle in unseren Contendern einen Top-Titan gehabt. Also, das werde ich jetzt auch nicht deswegen lassen, aber ja, ich allokiere nicht alles immer in die, dadurch, dass wenn ich die Spieler variiere, dann sage ich ja nicht, okay, jetzt halt nehme ich hier keinen DeAndre Swift, aber dann will ich auf jeden Fall in der anderen Liga Najee Harris haben. Natürlich, man kann eben in diesen Formaten, die wir spielen, mit allen Positionsgruppen irgendwo sich einen Vorteil verschaffen und die Möglichkeiten sind so da, dann muss es ja auch irgendwo gehen, dass ich von Liga zu Liga einfach gucke, was geht hier gerade am besten? Welcher Spieler ist gerade einfach verfügbar? Ich denke auch in meinen Teams dann nicht mehr so sehr, hier in der Liga will ich unbedingt jetzt Quarterback Heavy gehen, sondern sobald das dann mal gestartet ist, läuft das ja so in dem Flow dahin und entwickelt sich einfach.
Ja, du warst jetzt kurz weg, vielleicht beim letzten Teil habe ich dich jetzt nicht verstanden, aber...
Also ich finde, sobald eine Liga quasi mal steht und läuft, kann ich ja gar nicht mehr sagen, ich will jetzt hier, ab jetzt gehe ich auf Quarterback Heavy und er trade mir lauter Quarterbacks. Das heißt, dann geht es ja sowieso weg. Das sind ja eher so Startup-Strategien in der Regel. Und daher, man fängt ja 20 Ligen nicht im gleichen Jahr an, sondern das entwickelt sich ja so. Und dann geht man halt, dann ist es ganz natürlich, dass in der einen Liga mehr Richtung Quarterback geht, in der anderen Running Back, da habe ich einen Top-Titan, da habe ich viele Wide Receiver. Das ist, finde ich, das ist gar nicht aktiv gesteuert, sondern ergibt sich eigentlich.
Ja, oftmals schon. Ne? Du kannst natürlich immer reagieren, aber ja, wie gesagt, das ist natürlich hier gerade, wie gesagt, ist schon auf die Startup-Strategien ausgelegt hier. Also will ich jetzt auch mal die Frage so einschätzen. Und ja, ich glaube, da kann man auch echt, muss man echt sagen, man muss doch mal gucken, was der Draft einem gibt. Und ich, also meine Strategie mittlerweile ist es einfach, Draft good players, ne? Ja. Also das ist ja, es klingt so banal, aber es ist einfach so, also auch gerade so diesen QB-Heavy-Approach habe ich auch mal ausprobiert und also ich kann sagen, es würde ich nicht wieder tun.
Ja.
Das ist einfach, also vielleicht in einer 14er Superflex-Liga, da wird es schon spannender, da würde ich es auch empfehlen, aber alles unter 14 Teams würde ich es auf keinen Fall mehr machen, weil einfach diese, ich sag mal, alles, was so außerhalb der Top 15 Quarterbacks ist, oder wahrscheinlich schon ein bisschen weniger, aber das will halt keiner haben. Da will auch niemand was für ausgeben. Da kriegst du nicht diese Mondpreise für, was man anfänglich in Superflex immer dachte und sowas.
Ja.
Einfach auch aus dem Grunde, dass viele realisiert haben, erstens, ich bekomme relativ günstig irgendeinen Vogel bekomme ich, der für mich startet, ne? Zweitens, die Langlebigkeit bei denen ist dann halt nicht unbedingt gegeben, ne? Wie man es immer gedacht hat. Also Teams tauschen Quarterbacks immer schneller aus. Und das ist halt, wirkt sich da halt auch. Bei den Wide Receivern haben wir ja auch drüber gesprochen, dass da, ich sag mal, auch die Varianz ist und man eher downtieren sollte.
Ja. Ne? Superflex, das heißt also, Superflex in Dynasty ist halt auch einfach so, ja, die Quarterbacks kriegen ja mehr Wert, aber wenn du 4, 5 Rebuilder in dieser Liga hast, irgendjemand gibt da schon den Quarterback ab. Du kannst die da nicht alle erpressen. Also.
Nee, wie gesagt, genau das ist halt eben das Ding. Ja. Also das sollte irgendjemand hat dann immer noch einen Ben Roethlisberger zu verkaufen.
Genau, richtig. Genau, das ist es, ja. Ja, richtig. Genau. So viel zu den, zu High Volume. Und.
Ja, ach so.
Ach so, ja, möchtest du noch mehr?
Vielleicht noch ganz kurz den Unterschied zwischen wenige und viele Ligen. Was will man unterschiedlich machen?
Ja, ich mache eigentlich gar nicht, also außer, dass ich halt das mal so quasi aktiver anschaue. Also bei 3, 4 Ligen gucke ich keine Ownership Percentage an. Also das funktioniert ja nicht für mich. Also da spiele ich es einfach, da spiele ich so, als hätte ich sonst keine andere Liga im Prinzip. Außer vielleicht, dass man einen Coinflip entscheidet. Aber ja, das geht ja. Und von dem her, für mich ist es kein großer Unterschied, außer eben dann bei 10, 12 Ligen halt mal zu gucken, okay, bin ich hier bei irgendeinem Spieler wirklich zu sehr investiert.
Ja, genau. Also das ist immer so ein bisschen, wo ich auch gucke halt, ne, eben, dass man sich daran hält, also wie viel man die Spieler ownt. Was ist der Unterschied noch? Ich sag mal, wenn du jetzt irgendwie viele Ligen hast und ja, zum Beispiel, ich habe jetzt gerade, hab viele Russell Wilson Shares, weil ich glaube, das ist einfach im Moment so ein bisschen für, also es ist so ein Dynasty Buy Low für mich. Und genau, und ja, wenn ich jetzt sage, ich will jetzt Russell Wilson loswerden, dann setze ich ihn halt irgendwie 6-mal auf den Trade-Block und guck mal, wo kann ich was und wo kann ich das meiste für ihn bekommen. Dann wird er da verkauft in der Liga. So ein bisschen diesen Approach. Ne? Das ist so ein bisschen der Vorteil, den man hat. Ne, man ist jetzt nicht, auch wenn man Lieblingsspieler hat zum Beispiel, ich meine, das ist in Dynasty immer so eine Sache, aber ein Jamar Chase gibt zum Beispiel im Moment niemand gerne ab. Ne? Ja. Immer mit einem weinenden Auge, denke ich. Und wenn du den aber jetzt irgendwie in 5 Ligen hast, dann kannst du schon 1, 2 Shares entbehren, hast ihn ja immer noch 3-mal. Ja. Das ist so ein bisschen der Vorteil, denke ich mal.
Was den Spaß halt vor allem angeht, einfach natürlich, gell? Das stimmt. Also man ist flexibler dadurch.
Genau, man ist flexibler. Das würde ich auch sagen. Und ja, was wichtig ist natürlich, man muss immer beachten, auch gerade wenn man jetzt so Ligen anfängt, du hast es gerade eben gesagt, das Ganze muss organisch wachsen. Und man muss sich auch ganz klar damit beschäftigen, wenn du auch jetzt 10 Teams in der Offseason draftest, weil das ja Draften so viel Spaß macht, du musst doch die Lineups setzen.
Ja.
Ne? Und das heißt, wenn ich jetzt jeden Sonntagabend um 18.30 Uhr mit ich sag mal, mit Mutti am Essenstisch sitzen muss und dann um 5 vor 7 mich an meine Fantasy-Lineup setze, dann wird es irgendwann nicht mehr funktionieren.
Ja.
So, das muss man ganz klar beachten und da wirklich dieses organische Wachsen ist, dann, wenn man jetzt, ich sag mal, vielleicht im ersten Jahr spielt man ein oder vielleicht 2 Ligen, im zweiten Jahr denkt man sich, oh, das war ja easy. Jetzt nehme ich nochmal 3 dazu oder 4 oder so und dann, wie gesagt, langsam Stück für Stück wachsen und ich habe nämlich schon auch schon Leute gesehen, die haben dann echt viele Ligen gespielt, aber sind überhaupt mit gar nichts mehr klargekommen. Da sage ich, Leute, spielt lieber irgendwie ein paar weniger und macht es richtig, bedient die Ligen richtig, stellt euer Team auf, antwortet auf DMs, antwortet auf Trade-Anfragen, stellt selber Trade-Anfragen. Es gibt nichts Schlimmeres, als wenn man einfach nur noch managt und gar nicht mehr hinterherkommt und sich die Zeit dafür nimmt. Ne? Ich meine, das ist wirklich eine Sache, das merkt man auch, wenn man mal eine stressige Woche hat oder sowas und dann weniger irgendwo dazu gekommen ist, sich irgendwas anzugucken, so, dann merkt man schon so, boah, ne, jetzt haben in einigen Ligen wieder die Wafers geöffnet und irgendwie, boah, ne, das war für mich auch so, da war ich irgendwie gar nicht, ich sag mal, das haben die Leute in den Chat geschrieben und, boah, ich war so, okay, ja, scheiße. Also in dem Moment wurde die Beneidung, oh Kacke, habe ich auch verpennt. Ne? Ja. Sage ich ganz ehrlich, das war halt auch ärgerlich und das wird dir wahrscheinlich auch eher passieren, wenn du mehr Ligen hast. Ja. Ne? Da muss man schon mal gucken. Ne? Ja. Da muss man am Ball bleiben und das ist, denke ich, glaube ich, auch nochmal ein wichtiger Hinweis. Und da sollte man sich nicht selbst überschätzen.
Ja.
Und seine Zeit.
Definitiv. True.
Genau.
True, true.
Gut.
Genau. So, dann haben wir noch ein letztes Thema, dass wir anreißen können. Hatten wir schon ein paar Mal besprochen, aber wir nehmen es auch gerne nochmal mit rein. Und zwar kam das von Swiss Guy, der fragt, bringe bezüglich Themenwunsch hier nochmals das Thema Trade Calculator auf. Erstens, was benutzt ihr und wie benutzt ihr diese? Er sagt jetzt, also vielleicht einmal kurz, wir können jeweils kurz darauf antworten. Dynasty Process?
Ja, das ist ein Free Calculator.
Ja. Benutzt du ihn oder nicht?
Freue ich mich, wenn der andere ihn benutzt.
Genau. Ja. Dazu kommen Stärken und Schwächen, kommen wir gleich noch dazu. Ja, erstmal okay, benutzt du ihn?
Nein. Also ja, ich sag mal, ich benutze jeden, wenn es sein muss.
Okay.
Aber das erzähle ich gleich.
Genau. Keep Trade Cut.
Hin und wieder.
Ja, benutze ich auf jeden Fall sogar sehr viel
Ja.
einfach, aber ja, benutze ich. Dynasty League Football?
Auch sehr selten.
Ich quasi nie, ehrlich gesagt. Hab, glaub einmal, aber sonst noch nie.
Ja.
Player Profiler.
Auch hin und wieder. Also, ja, gut. Ja, hin und wieder.
Ja, benutze ich schon, muss ich sagen. Also benutze ich vielleicht so das Zweitmeistes. Da mache ich keine Deals, aber werfe ich schon auch rein, wenn es interessant wird. Gut, dann eben der Punkt jetzt. Stärken und Schwächen dieser Calculators. Du wolltest mit Dynasty Process gleich anfangen.
Ja, also es ist halt ein Free Calculator. Das muss man immer beachten. Das heißt auch, also die, was ich jetzt gemerkt habe, die sind halt sehr träge auf Sachen zu reagieren. Und das heißt, also wenn irgendein Ereignis ist und ihr wisst, irgendeiner hat euch schon mal einen Screenshot von Dynasty Process geschickt, dann könnt ihr da auf jeden Fall, ich sag mal, einen Trade erstellen und schickt vielleicht dann, wenn er euch einen Screenshot geschickt hat von irgendeinem Calculator, würde ich es einfach damit zurückschicken und einfach sagen, hier, pass mal auf, ich habe dir was mal gebaut und dann einfach zu sagen, ja, ich halte da persönlich nicht so viel von, muss ich sagen, deswegen auch gerade, weil die Werte nicht immer unbedingt aktuell sind und deshalb, ja, benutze ich ihn nur, wenn ich weiß, jemand anders benutzt ihn, um da irgendwo, ja, das auszunutzen. Sage ich ganz ehrlich, ne, ist halt dann auch, ja, Pech.
Also, was ich da früher einfach immer schon fand, ich weiß gar nicht, wie er im Moment ist, weil ich schon lange nicht mehr reingeguckt habe, aber ich hatte immer den Eindruck, alte Spieler waren da heillos also überbewertet und Future Picks vor allem heftigst undervalued.
Ja,
Da muss man
das war.
aber als Stärke wiederum auch noch ihm schon noch zugutehalten, man kann es customizen. Das Ding war nur die Standardeinstellung, fand ich halt richtigen Müll, ehrlich gesagt. Ich kann ja da einfach sagen, für mich sind Future Picks mehr wert und dann werden sie das. Also von der Logik her ist der
Ja.
gut, aber ich glaube, dass ihn die meisten sehr schlecht benutzen. Die den benutzen. Genau.
Jo.
Der nächste, dann eben Keep Trade Cut.
Ja, sag du doch
Ja,
mal was
genau.
dazu, weil du ihn ja auch
Also
mehr
genau, also
benutzt.
ich benutze ihn gern und was ich halt schön finde, wir hatten gerade das Thema mit der Aktualität, reagieren auf irgendwelche News. Keep Trade Cut funktioniert halt, basiert halt auf der Schwarmintelligenz. Einfach alle bewerten und geht wild durcheinander und so, sind vielleicht mal Scheiß-Bewertungen dabei, dafür aber auch gute und so. Und am Ende spiegelt das ja einfach nur irgendwo den aktuellen Wert so wieder. Und ich glaube, dass der sehr ähnlich ist dazu, wenn es halt ganz viele wenn du ganz viele Startups zusammenmischst und eine ADP bildest. Daher, ja, ich finde den an sich gut. Schwäche dazu muss man natürlich sagen, es ist halt nur dieses Half-PPA, ja, Scoring. Und du kannst eben nicht noch gucken, wie sie sind halt in Premium und so. Das muss man halt dann selber einfach, das muss man halt nach Gefühl machen. Was ich jetzt nicht schlimm finde, aber das ist, glaube ich, ein Problem. Und ja, diese Kalkulation, um Deals auszugleichen und so, die ist wirklich, also das ist einfach Schwachsinn. Das finde ich. Ja, weiß ich gar nicht. Es ist halt echt, da kriegst du irgendwie, weiß ich nicht, du tradest der Josh Allen weg für Ja'Marr Chase und Justin Jefferson und dann ist es vielleicht fertig. Also ist jetzt wahllos einfach jetzt reingeschmissen, aber da finde ich, da sind Stats hart überbewertet und da würde ich immer versuchen, bei Downtrades quasi das zu spielen, so, aber ja, das checken ja auch die meisten. Also finde ich, bei diesen Trading kannst du nur benutzen bei Spielern, die auf ähnlichem Niveau sind.
Ja, okay. Ja, ich finde das halt teilweise ein bisschen overreactive, ne? Also, gerade ich kann es als einem Beispiel ganz gut festmachen. CeeDee Lamb, ne? Nach seinem schlechten Playoff-Spiel, wo auf einmal allen aufgefallen ist, dass CeeDee Lamb ja überbewertet ist. Und dann ist er innerhalb von 3 Tagen von Wide Receiver 1, 2, 3, irgendwie, nein, 3, glaube ich, von 3 auf 11 gefallen oder sowas. Was einfach Overreaction
Ja,
pur
also
war, ne?
ja,
Also.
aber ja, ich gebe dir recht, aber das Ding ist natürlich schon auch, dass er, und das fand ich dann interessant, weil das war ja sofort, also es war ein großes Ding, so wurden sie auch auf Twitter voll gebasht dafür, aber wenn man sich eben nicht also das Positional Ranking anschaut, an welcher Stufe von den Wide Receivern bist du, sondern den Wert an sich, also wie diesen Aktienkurs, dann ist es eben kein krasser Absturz gewesen, sondern dann ging das eigentlich seit irgendwie Ende November, Anfang Dezember los, dass halt der Wert stetig nach unten gegangen ist. Und ja, sicher gab es einen kleinen Absturz nach diesem Playoff-Spiel, weil klar, okay, Cowboys da halt einfach filetiert wurden von den Niners im National TV, ja, und CeeDee Lamb hat einen Catch für 25 Yards gehabt. Das war natürlich schlecht, ja, aber nee, jetzt ganz ernst gemeint, es mag dann bei diesen Positional-Dingen schlimm aussehen, aber eigentlich ist das ein bisschen unfair gewesen, ihnen das vorzuhalten. Weil der Abstieg, der ging schon deutlich früher los.
Ja, das ist jetzt auch nicht, das war ein Beispiel, ja, ja, das ist ja, ja, immer so. Ja, wenn ein gutes, ja, Spiel praktisch von einem Spieler da, ja, ist, dann, ja, dann rastet da alles. Guck dir Joe Burrow an, ne? Der, klar, ist ja auch, klar, einmal durch die Decke gegangen. Ja. Ne? Also es ist, ja, ne, es ist alles es ist an sich ganz cool, vor allem, weil es einfach for free, mhm, ist, ne, das ist halt einfach ganz nett, und das sei vielleicht nochmal immer gesagt, egal welchen Calculator man nutzt, nie das eigene Gehirn ausschalten.
Ja.
Das ist halt, wenn, das ist halt eben, also wenn ich weiß, und das muss ich einfach nochmal so sagen, ganz deutlich auch, wenn mir irgendjemand einen Screenshot von einem Calculator schickt, und du siehst, es ist einfach nur, geht einfach nur darum, diesen Value da darzustellen, praktisch, mhm, da irgendwo einen gleichwertigen Trade. Und auf einmal kriege ich da, was weiß ich nicht, noch, um den Value auszulegen, noch einen Russell Gage und einen 5-10 oder sowas reingepackt, um den Value irgendwo glatt zu ziehen. Leute, wie gesagt, denkt selber nach, denkt auch, also immer nicht nur den aktuellen Wert, den Spieler XY in diesem Calculator gerade hat, sondern auch, was kann in der Zukunft passieren, was ist das Upside des Spielers. Ne, nur weil Christian McCaffrey auf einmal irgendwo ein bisschen downgegradet ist oder sowas, muss man halt immer beachten, zu was der Mann fähig ist. Ne, und das meine ich im positivsten aller Sinne. So, und das ist, glaube ich, halt einfach in manchen Calculatoren immer, weil es einfach nur diese eine Zahl ist und nicht, ja, irgendwie, ne, keine Ahnung, eine Zahl plus, ne, ich sag mal so Range, was kann passieren und so. Irgendwo, da müsste man mehr als so eine Zahl nur machen. Mhm. Weil das ist halt einfach für mich irgendwie ein bisschen, klar, dämlich gedacht. Ja. Also so oder so. Ne, das ist mein größtes Problem bei diesen Calculator.
Aber das ist genau der Punkt. Das kann man auch nicht machen, kann man nicht abbilden. Das ist auch nicht der Sinn, das irgendwann abzubilden, weil wenn wir das abbilden, dann brauchen wir auch gar kein Dynasty mehr spielen, dann brauchen wir auch gar keine Trades mehr machen.
Genau.
Dann kann das alles durch, können wir das auf, als Computer gegeneinander spielen, das ist ja dann auch ein Scheiß. Und genau, das ist genau die Antwort auch gewesen zu einer dritten Frage, die wäre noch gekommen eigentlich, dass das Swissguy genau das ja auch anmerkt, so hier, ich merke, dass zum Teil Keep Trade Cut als absoluter Markt, der den Trade-Verhandlungen herangezogen wird. Ja, wird's, also passiert, und es ist ja auch irgendwo ein Punkt dabei, kann man machen. Ich lasse mich ja selbst auch inspirieren dadurch und schicke auch Trades raus und schicke dann auch mal eine DM hinterher und sage, hey, schau mal, aufgrund dessen, ich habe das so gesehen, dachte ich mir, vielleicht hast du Interesse an dem Deal, wird jetzt hier fair bewertet, und dann halt mal gucken. Es heißt ja nicht, dass ich genau das nur zu zahlen bereit bin. Oder ich hasse das auch, wenn dann einer meinen Spieler schlecht macht. Ja, aber der ist hier auf Keep Trade Cut, ja, so. Ja, ist mir egal. Das darf dann, dahin darf es halt nicht gehen. Und deswegen, genau wie du sagst, ist ein Indiz, aber ist nie die eine Wahrheit. Und diese Zahl, die in dem Trade Calculator hinter dem Spieler steht, sagt nicht alles aus, was ich mir darüber denken kann.
Nee, genau. Und wie gesagt, ich finde halt dieses Screenshot-Schicken von irgendwelchen Trade-Calculatoren, ich meine, ich will nicht sagen, dass ich das nicht schon gemacht habe, besonders als Reaktion, ja, ne, ja, wenn ich weiß, okay, der andere arbeitet so, dann, ja, weiß ich, okay, mit welchen Waffen wir hier kämpfen.
Ja, ja.
Ne, also so, ne, überspitzt gesagt, dann manchmal nutzt man es halt dann in dem Sinne schon, aber ich finde es halt, ist halt Schwachsinn, ne? Und ich glaube,
ja, ich finde es schon ist halt, es irgendwo, ist halt, aber es hat ja schon irgendwo eine Berechtigung. Ist genau das Gleiche, wenn ich sage, guck mal, die Spieler haben das und das ADP. Schicke ich dir. Als Datenpunkt halt. Einfach nur, um eine Basis zu haben, ja, auf der, klar, du diskutieren kannst. Ja. Weil ansonsten, wenn man das nie macht, dann ist es ja auch irgendwie schwierig, weiterzukommen.
Nein, man kann das ja machen, ja, auch, also auch als Gesprächsgrundlage, nur ich, ja, finde, ja, also nur das Problem ist halt einfach, dieses darauf zu pochen.
Ja, ja, das ist halt,
es, ja, muss jetzt, ja, 100, ja, zu 100 Punkte sein.
Ja, ja,
totaler so, Müll. Das ist keine halt, ja, schwierig.
Dann kriegt man keine Dienstzustände.
Genau, und auch, wenn man dann, ich sag mal, retrospektiv darauf guckt, irgendwann wird es halt immer, ist es halt nie fair. Das ist also, im Nachgang wird es nie fair sein.
Ja, stimmt.
Also, weil eine Seite wird immer irgendwann auf kurz oder lang gewinnen oder verlieren.
Ist so.
Ja.
Genau, dann noch kurz eben wirklich zu den anderen beiden. Zu DLF persönlich kann ich gar nichts sagen, weil ich ihn auch nicht benutze. Weiß nicht, ob du hier irgendwas zu dem Calculator sagen möchtest.
Ich gucke da hin und wieder mal rein, einfach wenn ich eine zweite Meinung, wenn mir irgendwie, wenn ich jetzt, keine Ahnung, mir einfach unsicher bin oder einfach sage, boah, das gefällt mir jetzt gar nicht, wenn ich jetzt zum Beispiel zuerst bei Player Profiler geguckt habe und dann sage, boah, puh, ne? Und das soll deswegen, dann habe ich das da mal reingehauen. Und da ist es halt zum Beispiel so, da sind halt Quarterbacks schon extrem krass bewertet.
Hoch.
Also Superflex, Quarterbacks, also 12er Liga, boah, das ist schon krass. Also kann ich da nur anmerken. Ansonsten, ja, man muss sich auch, wenn man da sich die Rankings anguckt, dann weiß man schon, worauf man zu achten hat. Also da sind auch alte Spieler, so alte Stats auch eher überbewertet.
Okay, so. Ja, interessant. Das zu den Quarterbacks, das habe ich mir noch als Schwäche für Player Profiler nämlich auch genannt oder hier notiert. Okay. Die finde ich nämlich da auch heftig. Also nicht, dass ich das total ungerechtfertigt finde. Ich habe ja auch gesagt, so diese Top 3, die ich für mich sehe, sind halt auch diese Top-Stars. Aber ja, ich weiß nicht. Ich finde, das ist an sich der Beste. Er hat auch das beste Ranking aus meiner Sicht hinterlegt von allen und ist halt auch immer up-to-date und so. Aber ja, also nichtsdestotrotz, das, was da vielleicht jetzt für einen Josh Allen aufgerufen würde, wäre ich dann nicht zu zahlen bereit. Sagen wir es einfach mal so. Das ist aber jetzt auch kein krasser Makel. Ja. Also er ist schon, qualitativ ist er schon gut, finde ich.
Ja. Also kann man sich auf jeden Fall, finde ich auch mit am besten auf jeden Fall. Und natürlich, wie gesagt, ich kann es einfach nur noch mal wiederholen, immer das eigene Gehirn mit einschalten.
Ja.
Und natürlich auch, vor allen Dingen, das finde ich ist auch noch mal ein wichtiger Punkt, wenn ihr selber eine Diskrepanz und jetzt seht ihr da einen Spieler und sagt, boah, das ist ja viel zu hoch oder das ist ja viel zu niedrig. Daraus könnt ihr natürlich Kapital schlagen. Ja. Wenn ihr wisst jetzt, okay, ne, vielleicht sieht der Markt das auch so, oder also in dem Fall eure Liga, oder aber ne, ihr wisst sogar, dass derjenige auch diesen Calculator nutzt.
Ja.
Nutzt es halt. Ne? Das ist halt da so, wenn ihr, ich sag mal, Abweichung zum Mean habt, ne? Also zum Allgemeinen habt, darüber kann man eben Value generieren.
Ja.
Wenn man da dann sich, ich sag mal, den Arsch in der Hose hat und sagt, jetzt, komm, ich mach das jetzt und gehe jetzt, ich sag mal, laut Trade Calculator vielleicht mal dieses kleine Minus ein, um dann im Nachhinein einfach zu gewinnen. Weil ich weiß, okay, meine Assets, die ich jetzt bekomme, legen an Value zu. Ja, das ist ja halt das Ding.
Ja.
Wie gesagt, alles in allem denke ich, ich weiß nicht, du kannst auch gleich noch gerne was zu sagen, Trade Calculatoren kann man nutzen, man kann reingucken, man auch einfach, um sich Ideen zu holen, um sich irgendwo abzusichern, gerade wenn man sich unsicher ist, sowas. Und das finde ich auch alles legitim. Aber wie gesagt, immer mit eigener Meinung und eigenem Hirn nutzen und dann, wie gesagt, auch nicht diese einfach stumpf diesen Dings, diese Berechnung schicken und sagen, hier, so ist es aber.
Ja.
Also das ist nicht das Gesetz. Das ist auch nur eine Meinung. Vielleicht hat das Gegenüber eine andere Meinung. Vielleicht habt ihr selber eine andere Meinung. Und das ist halt noch eine, ich sag mal, eine dritte Meinung von Leuten, die sich da auch sehr viel mit befassen.
Ja.
Ne? Das ist halt, wie gesagt, es ist nur eine Meinung in dem Sinne.
Nee, kann ich dir nur zustimmen. Also ich finde sie cool, um sich mal Inspiration zu holen, um auch mal eine Diskussionsgrundlage zu schaffen. Und dann ist es aber auch völlig in Ordnung, wenn der andere sagt, ja, okay, verstehe ich, aber ich bin bei Spieler A halt höher als bei Spieler B, als in deinem genannten Trade Calculator. Deswegen ist der Deal für mich, kommt so nicht in Frage. Oder deswegen will ich dafür das und das noch haben. Und dann sage ich, ja gut, okay, nee, sehe ich anders. Kommen wir wohl nicht zusammen. Dann ist halt so, aber dann geht es auch weiter.
Ja.
Also mehr ist es dann auch nicht.
Genau, das finde ich auch immer, und das auch nochmal so, gerade wo wir jetzt so über Trades und so sprechen, finde ich auch immer schwierig, nicht immer den Skandal suchen.
Ja,
nicht jeder will praktisch über den anderen über den Tisch ziehen. Manchmal ist es halt einfach, man sieht Spieler unterschiedlich und man liegt vielleicht auch weit auseinander und dann ist es, dann lehnt den Trade ab, sagt, pass mal auf, danke, passt für mich so nicht und ist halt nichts. Ja. Ne? Ich meine, ich weiß es auch, ne? Keine Ahnung.
Man kennt es halt, wenn Spieler das immer machen und so. Dann nervt es halt irgendwann.
Ja,
das ist ja das. Oder man kriegt keinen Deal hin, natürlich, weil die Liga inaktiv ist und dann kriegt man so einen Scheiß noch. Dann ist man halt mal ein bisschen pumpig. Aber ja, im Großen und Ganzen, do it for the fun, gebe ich dir recht.
Ja, genau. Deswegen, also das ist so ein bisschen, ich habe da nur oft das Gefühl, dass so, oh nee.
Ja, gut, du machst einen Podcast. Ja. Du willst eh nur die Leute über den Tisch ziehen. Das ist ja klar.
Ja, wohl fair.
Nice. So ist es.
Ja.
Aber ich habe noch mal gute News zum Schluss. Unser Gast nächste Woche steht. Alles gut, das ist
ja,
alles festgezurrt.
Das ist doch cool.
Freut euch drauf. Ich glaube, das wird echt interessant.
Ja, das wird interessant und das wird dann auch mal, dann hört ihr was anderes als nur unser Gelaber.
Genau. Nice. Ja, Phil, cool. Dann sind wir jetzt halt fertig mit der Folge für die Woche. Kann ich gleich meine Freundin hier ins Zimmer holen. Die muss nämlich noch packen. Die fährt irgendwie morgen nach Köln. Und die wartet schon ganz sehnsüchtig drauf, dass unsere Aufnahme beendet ist. Aber gut, so ist das halt. Da muss man sich halt auch mal ein bisschen gedulden, wenn man das nicht schon unterm Tag macht und sich nur auf die Arbeit fokussiert. Genau. Nee, dementsprechend, ich wünsche dir jetzt halt eine gute Woche. Freue mich, wie gesagt, schon riesig auf die nächste. Und ja, danke für deine Zeit. Wir hören uns.
Alles klar, bevor du jetzt noch irgendwie verprügelt wirst oder sowas, machen wir schnell Schluss. Ciao, dir auch eine schöne Woche.
Danke, bis dann.